3, 2, 1, ポケットサムライアイアイアイバンザイ。 Neue Folge, neue Themen, es ist wieder soweit.Und Flow mit zu viel Zeit hatte nur schlechte Streams, kein Crunchyroll. Ihr seid gerade neu, fragt euch, was ihr schauen sollt. Haben uns für euch alles gegeben, vergessen und nochmal angesehen. Schauen japanisch, aber auch auf Deutsch. Trinkt mit uns einen Sake auf euch.
Willkommen zu Buketto, eurem Anime-Podcast. Und heute haben wir ein Thema. Wegen dem Thema haben wir unter anderem den Anime-Podcast gegründet, weil ich mal wollte, dass du ein paar von meinen Liebsten, und zwar jetzt pass auf, chinesischen Anime guckst, basierend auf Donghua nennt man es. Darum begrüße ich heute neben mir Nihao Flo.
Jo, wir haben es ja auch schon in den letzten Jahr gesehen, Lord of the Mysteries, einer unserer, also der Top-Anime von uns überhaupt aus der Sparte. Deswegen müssen wir auf jeden Fall da mal reingehen und gucken, was es alles so gibt. Und es kursieren ja auch immer, finde ich, übelst viele Ausschnitte. Und dann fragt man sich immer, okay, aber aus welchem Anime ist das denn? Habe ich ja noch nie von gehört. Und ich glaube, heute haben wir einige davon. Und auch in der zweiten Folge, die wir dann noch machen, wo wir dann halt richtig viele Underdog-Geheimtipps rausholen, die halt wirklich, können wir jetzt schon sagen, in der ersten Folge schon sehr, sehr nice sind.
Ja, vor allem sind es auch so Sachen, dass so Underdog-Geheimtipp klingt, da machen wir sie kleiner, als sie sind. Sind auf jeden Fall Sachen, die absolut konkurrenzfähig sind, so gegenüber sowas wie den Jujutsu Kaisens oder den Demon Slayern.
Ja. Ich meine jetzt vom Bekanntheitsgrad.
Ja, das auf jeden Fall. Aber ich meine jetzt nur rein von der Qualität.
Deswegen, ist das übelst deswegen, krass. Spread the word ist wichtig.
Ja, wir fangen an mit einem, der heißt Blades of the Guardian, ist von 2023. Jetzt passt auf, wo man den gucken kann. Es gibt den komplett auf YouTube und zwar in ganz vielen verschiedenen Sprachversionen. Also, ich weiß nicht, wie legal oder nicht legal, es wirkt irgendwie so offiziell und hat so viele Klicks, aber vielleicht guckt ihn auf YouTube.
Ja, und das war sowieso interessant. Ich dachte auch am Anfang, es wird schwerer, die Sachen zu finden, aber meistens war es auf YouTube oder Dailymotion habe ich auch was gesehen. Also, ganz normale Streaming-Sachen. Keine Ahnung, wie das mit den Rechten ist. Vielleicht sind die da noch nicht so.
Das kann sein. Was ich zu Blades of the Guardians noch sagen wollte, hat 15 Folgen, also sehr kurz bisher, die oft auch kürzer sind. Also die gehen auch gern mal 13, 15 Minuten und nicht immer 20, wie man
das so gewohnt ist. Das finde ich auch sehr interessant und fand ich auch an vielen Stellen gut, weil dann hast du so einen kürzeren Handlungsstrang, der wird halt mal in 15 Minuten abgeklärt und danach hast du aber wieder eine 30-Minuten-Folge, wo dann halt viel passiert. Dadurch hast du nicht so diesen forcierten Cliffhanger oft, sondern die können sich halt so viel Zeit nehmen eigentlich, wie sie brauchen in der Episode.
Ist mir bei einigen anderen Sachen, die wir heute noch besprechen, auch aufgefallen, dass oft so ist, dass meine Folge nur 15 Minuten geht. Also man fühlt sich besser, weil man das Gefühl hat, boah, ich habe heute voll viel geguckt. Aber gerade bei sowas wie Blades of the Guardian, wo ich schon mal sagen kann, wo ich Fan geworden bin, bin ich eher traurig, wenn ich mir denke, ach, kann die Folge nicht 30 Minuten gehen statt 15?
Ja, aber dafür sind die anderen 30 Minuten dann meistens auch immer noch geiles Production Value draufgelegt. So. Also ich finde da eine gute Balance.
Ja. Und was ich noch sagen wollte, bevor du gleich ein bisschen die Handlung für uns zusammenfasst, ist, wir sagen heute immer mal noch die Animationsstudios dazu, weil gerade die Animationen es uns angetan haben bei ganz vielen der Vertreter. Und so kann man vielleicht erstmal jetzt in den ersten zwei Folgen so Kreuzvergleiche machen. Ah, die haben auch das gemacht, die haben auch das gemacht, aber vielleicht auch zukünftig. Weil dann hat man es vielleicht im Ohr und denkt sich, ah, ja, wenn die was machen aus China, da gucke ich vielleicht erst recht mal hin. Und das von Blades of the Guardians, das Studio heißt Colored Pencil Animation.
Mhm. Habe ich zum Beispiel noch nie gehört, aber
es sind halt chinesische Sachen, die werden wir noch nichts von gehört haben. Und was man schon mal sagen kann, Season 2 ist auf jeden Fall schon announced und es gibt sogar schon einen Trailer.
Okay, sehr nice.
Das heißt, wenn euch jetzt unsere Erzählung gefällt, ihr es auf YouTube guckt und es euch gefällt, könnt ihr euch direkt auf die zweite Staffel freuen irgendwann. Okay, dann gebe ich erstmal an dich ab.
Genau, ja. Es spielte halt im alten China, Kaiserreich. Und der Kaiser will eine Mauer bauen, die große Mauer. Und dafür muss er aber erstmal ein gewisses Reich durchqueren oder halt zumindest einen. Dort leben halt so 5 Nomadenvölker, die erst vertrieben wurden und jetzt dort in der Wüste ihr Reich aufgebaut haben. Und die Familien bilden da quasi jetzt so eine Macht. Und jetzt versucht der Kaiser quasi da entweder die auf die Seite zu ziehen oder halt auszulöschen. Und in diesem Setting verfolgen wir einen Schwertkämpfer, der auch erstmal introduced wird mit so einem klassischen Barkampf gegen so ein paar Thugs, die ihn nicht ernst nehmen, und er wird halt surrounded. Dabei lernen wir dann auch seinen Begleiter kennen, kleines Kind. Und das zählt quasi bis 9 und dann geht halt der Kampf entsprechend aus. Und wie es halt so ist als Söldner, irgendwann pisst man halt dem Falschen ans Bein und dann hat er die Regierung mit auf dem Hals und plötzlich intrigiert halt der Kaiser und will diese Warlords halt auf seine Seite ziehen. Das klappt auch zum Teil und dann entstehen halt Spannungen, die er halt bekämpfen muss. Und gleichzeitig hat er eine Escort-Mission, wo er einen, ja, er wird als Verräter bezeichnet vom Kaiser, aber man weiß halt am Anfang noch nicht genau, was es mit ihm auf sich hat. Er hat halt so eine Maske, denkt man erst, ist aber eigentlich sein Gesicht, was irgendwie so mit, ich weiß nicht, war das so permanent Make-up, hat er sich das so reintätowiert?
Nee, nimmt so, also ich will
jetzt. Oder ist das
so
Farbe?
Genau, ich will nicht so genau spoilern, ich hab's als Maske verstanden. Weil man sieht es auch irgendwann ohne. Da hatte ich das Gefühl, er nimmt es ab, nicht, dass er sich abgeschminkt hat.
Aber weil es bewegt sich immer mit seinen Mundbewegungen auch immer mit.
Ich glaube, das ist eher so ein visuelles Stilmittel.
Ach so, okay. Ich dachte, er hat es halt so aufgemalt.
Nee, bei dem Charakter, der da eskortiert werden soll, kann man auch sagen, der will den Kaiser stürzen und selber irgendwie eine neue Regierung bilden.
Genau.
Inwiefern erfährt man jetzt noch nicht so ganz genau. Der hat aber oft so. Bei dem habe ich mir ein paar Notizen gemacht, den finde ich so spannend, weil es gibt so Charaktere, die reden einfach so viel und sind eigentlich, kommen sie dir vor wie die übelsten Lappen und du denkst, oh, ist der nervig, aber dann hört er nicht auf zu reden und dann redet er immer weiter und redet sich in so eine Rage, dass du irgendwann nur so da sitzt und denkst so, geiler Typ.
Ja, wie es auch inszeniert wird, das Gesprochene, plus er fängt dann halt auch an, andere Leute quasi nachzuahmen, und weil er genau weiß, wie die ticken, die anderen Taktiker vom Kaiser, zitiert er dann wortwörtlich, was er quasi dem anderen angeboten hat, und macht dann die ganze Zeit so Mindgames.
Und das ist halt schon ganz cool, und quasi der Hauptcharakter und das Kind müssen denen halt durch dieses Kriegsgebiet quasi mit den Wüstenvölkern und der Armee eskortieren. Und er ist halt auch natürlich jemand, der die Regierung stürzen will, ist bei der Regierung kein Freund. Ja, und dann geht's. Ich würde erstmal fast mit dem kleinen Barfight am Anfang. Mhm. Ich finde, das ist sehr. Also, das sind wirklich die ersten 2-3 Minuten. Das ist jetzt auch nicht so ein großer Spoiler. Der setzt einfach richtig geil den Ton. Da siehst du schon, wie die Kämpfe animiert sind. Und da siehst du schon, das hat mich auch auf YouTube gewundert, das ist deutlich härter, als ich es erwartet habe, was man da sieht.
Jetzt, wo du es sagst, stimmt, das ist einfach auf YouTube, ne?
Ja. Und da fliegen viel Körperteile, so Arme fliegen durch die Gegend, Leute werden.
Ja, also, es ist nicht Gore. Es ist aber schon auch blutig. Also
ja. Zwischen einem Elusive Samurai und Afro Samurai irgendwo, ja, dazwischen. Ja,
genau, würde ich auch so sagen.
Hat mich nur so ein bisschen gewundert, aber ich fand das cool, dass direkt so der Ton gesetzt wird und man sich das Gefühl hat, okay, hier werden keine Gefangenen gemacht.
Auch allgemein fand ich von den Farben her, es ist viel entsättigter. Du merkst, dieses Wüstensetting ist überall. Und das haben sie ganz cool gemacht. Das ist nicht so klassisch Anime-bunt, weißt du? Ja. Und wenn dann mal Flammen sind und Feuer, dann brennen die irgendwie nochmal anders. Ja. Also das haben sie schon ziemlich cool gemacht. Und auch von den Choreografien her, gerade dieser Barkampf, schaffen es halt ganz gut, dass du irgendwie auch die Wucht da mit reinbekommst. Die nutzen auch ab und zu mal CGI. Halt oft für so Hintergrundsachen. Manchmal auch im Kampf für so ein paar, also da, wo die Kamera so rumfährt. Aber ich finde, die machen das ziemlich gut und vereinen da die Stile. Und die ganzen NPCs im Hintergrund ab und zu mal, wenn da halt so 1000 Pferde kommen, das ist nicht so schlimm. Dafür hast du die anderen Sachen richtig nice.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde halt allgemein, dieser Stil sieht eher so ein bisschen europäisch aus. Also wie die Farben sind und alles. Ich finde es auch interessant, es kommt auch, oh, jetzt bin ich natürlich, ich glaube von dem, der Orb gemacht hat, diesen History-Anime oder mit historischem Hintergrund, ich glaube, der Macher macht jetzt auch einen über über so die arabische Kultur. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches Land. Okay,
das ist interessant.
Daran hat mich das direkt erinnert, weil man das habe ich so, während wir es geguckt haben, parallel gelesen.
Ich finde auch allgemein, das Wüstenvolk wird cool dargestellt und auch viel Screentime. Ich dachte, Die sind kurz in der Wüste und dann irgendwann in der Stadt oder so. Aber das ganze Wüstenvolk wird halt richtig gut thematisiert.
Ja, da ist es schon mal interessant. Die ziehen ja am Anfang auch durch die Wüste. Was ich super spannend fand, da gibt es so ein übernatürliches Wesen in diesem Universum. Das ist auch wichtig.
Relativ am Anfang auch.
Es ist eigentlich sehr realistisch gehalten. Die Kämpfe sind ein bisschen drüber, anime-mäßig, wie man es gewohnt ist, aber geht schlimmer. So ist nicht.
Ist halt auch so chinesisch Martial Arts-Style.
Ja. Also jetzt ist nicht schlimmer als bei Kingdom-Sachen, die passieren.
Ich habe auch gedacht, du hast ja Kingdom geguckt, wahrscheinlich ist die Stimmung so ähnlich, aber ich glaube, Kingdom ist noch mal ein bisschen animehafter, oder?
Ich hatte sogar das Gefühl, sie gehen ja auf so ein Massenbegräbnis ein, wo einer ganz viel lebendig begraben hat. Das ist der Vorfahre vom Hauptcharakter aus Kingdom gewesen. Okay. Dieses Begräbnis wird doch, glaube ich, sogar auch in Record of Ragnarok noch angehen. Ich weiß es gar nicht. Doch, da wird es auch in seinem Flashback. Ist jetzt auch egal. Aber es gab mal anscheinend so einen chinesischen Kaiser, der ganz viele Menschen lebendig begraben hat. Da hat bei mir was geklingelt, auf jeden Fall. Was wollte ich jetzt sagen, Veit? Ja, dieses Wüstenvolk, ne? Da habe ich mir auch direkt aufgeschrieben, sein bester Kumpel, den müssen wir ja mal erwähnen. Der hat ja ihn und das Kind mal gerettet, weswegen er überhaupt diese ganzen Aufträge macht, weil er so ein Schuldgefühl ihm gegenüber hat und Geld verdienen will und sagen.
Mo.
Ja, Mo.
Er ist einfach nur Mo.
Und der Mo ist einfach alles. Mo ist nicht nur ein guter Kumpel, er ist auch Arzt.
Ja, ist ein richtiger Healer.
Und Sklavenhändler und Anführer eines Wüstenvolks, hat aber auch noch ein Informationsnetzwerk und ist gleichzeitig liebender Vater. Ich habe mir eine ganze Zeit Notizen gemacht, was hat er denn noch alles? Was hat er denn noch alles? Aber er ist auch der beste Charakter, finde ich. Er hat meine Lieblingsszene des ganzen Anime aus der ersten Staffel auf jeden Fall. Zu der würde ich nachher auch ein bisschen kommen.
Hätte ich sogar einen Pick, was es sein könnte.
Ja. Jetzt haben wir ein bisschen das Grundsetting geklärt. Also es ist dieser Bounty Hunter in diesem Wüstenvolk-Setting, wo so ein Krieg ist und er hat ein Kind dabei. Das kann man schon mal gleich sagen, dieses Kind wird nicht so richtig erklärt. So ein bisschen sein Gimmick. Es wird angeteased.
Das ist vielleicht auch ein Kritikpunkt, finde ich, an der ersten Staffel, dass dieses Kind ist halt immer dabei, aber eigentlich macht es nicht wirklich und es wird auch nicht thematisiert so richtig.
Es kommen nur so komische Typen, die immer sagen, wir müssen das Kind finden und die werden aber auch denn bis Ende nicht gezeigt. Aber wer weiß, wie das ist, basiert ja auf einem Dongwa.
Da wird ja halt noch was kommen.
Also
definitiv. Es gibt auch viele offene Storystränge.
Ja, die zweite Staffel, wie gesagt, ist auch angekündigt. Da bin ich jetzt, das würde ich gar nicht so als Kritik sehen. Ich finde nur erstmal das Grundsetting wollte ich schaffen, weil sobald das etabliert ist, dass man den Wüstenhändler, der hat auch noch eine Tochter, die so ein bisschen auf unseren Hauptcharakter steht. Sobald das alles etabliert ist, geht es ja quasi noch zu einer kleinen Extra-Mission. Da will ich jetzt nicht zu sehr drauf eingehen. Da geht es aber darum, dass sie so einen Ex-Assassin soll er umbringen. Und also ab diesen Szenen in diesem Dorf dachte ich mir, okay, jetzt bin ich fucking Fan. Also das ist immer so geil in so Anime, wenn du denkst, kommt so ein kleiner Bauer, den schubst ich mal und auf einmal zieht er irgendeine komische chinesische Waffe, die du in deinem Leben noch nicht gesehen hast, macht 10 Flickflacks und sagt, ja, hast dir so gedacht.
Das ist einfach der Ex-Auftragskiller überhaupt.
Ja, und das ist und allgemein ist das in diesem Anime so geil, da kann jeder gefühlt irgendwie kämpfen. Da ist nie einer.
Das stimmt.
Also keiner geht down ohne Kampf. Ist nicht so diese Standard-Stormtrooper wie in Star Wars, die so dumm rumrennen und umfallen. Das mag ich immer. Also wenn auch selbst jeder kämpft um sein fucking Leben. Manche halt nur ein bisschen schlechter. Aber man merkt, die geben alles. Und nach diesem Dorf geht eigentlich unsere Hauptstory los. Und da finde ich schwierig, da will ich jetzt halt nicht so viel spoilern mit dem Hin und Her, mit dieser Escort-Mission und was da mit den Völkern passiert. Ich würde vielleicht ein, zwei Einzelszenen noch rausnehmen wollen, die ich so toll fand, weswegen ich, um den Anime zu zeigen. Erstmal will ich sagen, was ich so toll fand, dieser Anime ist eigentlich ein Actionfest. Also sie gehen von A nach B und kloppen sich mit neuen Leuten. Das ist so der Hauptinhalt des Anime. Das machen sie aber unfassbar stylo und cool. Was dieser Anime aber schafft, der schafft es teilweise mit so 5 bis 10 Minuten, wo du einen Charakter kennenlernst, dem eine unfassbare Tiefe zu verleihen.
Also, ja, auf jeden Fall.
Also ich habe teilweise, hier gibt es zum Beispiel einmal, ich sag jetzt nicht, wer in welcher Szene, du kannst dich sicher erinnern, so ein Leibwächter opfert sich mal. Und den hat man vorher ein paar Folgen gesehen und dann 5 Minuten Flashback vom Leibwächter und ich bin emotional komplett devastated im Moment, wo der Leibwächter sich opfert und denke mir, oh nein,
Ja.
Nicht du. Du warst doch so korrekt. Und das schaffen halt so viele moderne Anime, finde ich, nicht. Also die, also wo ich ganz oft mich darüber beklage, ob es jetzt ein Jujutsu Kaisen ist oder auch ein Solo-Leveling, wo ich nicht richtig emotional gebondet bin an die Charaktere. Da finde ich auch die Action alles super cool, hab sehr viel Spaß. Aber hier in Blades of the Guardian sehe ich, man kann auch irgendwie ein Actionfest haben und trotzdem eine emotionale Bindung schaffen.
Ich glaube, weil das halt auch sich ernst nimmt insgesamt. Auch wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, Jujutsu Kaisen guckst, ist ja trotzdem dazwischen immer noch so ein bisschen Daily Life und Comedy und alles. Weil es halt oft dann halt auch beides sein will, ist halt auch Shonen. Macht ja schon Sinn irgendwie.
Aber wahrscheinlich hast du recht.
Und ich glaube, das ist das, was dann halt nochmal den Unterschied gibt. Weil du dann halt wirklich die Folge guckst und drin bist.
Ja, hast schon recht, ist ein anderes Genre. Aber ich vergleiche eher halt den Action-Anteil dann in meinem Kopf als die Zielgruppe. Aber hast wahrscheinlich einen Punkt. Ja, und das finde ich erstmal gut, diese emotionale Tragweite, die geschaffen
wird. Und ja, ich habe auch einen Moment, ist jetzt auch kein Spoiler, der Kaiser wird noch vorgestellt. Und allein, er macht eigentlich nicht viel, er geht nur die Treppe runter und regelt halt so ein paar Botschafter ab. Daily Business halt. Aber wie das inszeniert wird, allgemein auch, wir haben noch nicht über das Opening geredet. Das ist einfach ein Kunstwerk, was halt so chinesische Tintenmalerei, aber dann kommt noch Farbe dazu und dazu so eine chinesische, ich weiß nicht, wie das Instrument heißt, aber auf jeden Fall so ein Saiteninstrument. Und das ist übelst geil, hat auch nur so ein bisschen Chorgesang im Hintergrund, aber dazu dann halt diese Visuals, die übelst nice so Wallpaper sind. Jedes Frame ist eigentlich ein Wallpaper. Und das setzt auch schon mal nochmal einen nicen Ton.
Ja, stylisch ist der Anime eh, auch jedes Charakterdesign ist cool irgendwie. Was ich auch meinte, wenn da irgendein Bauer auf einmal übelst die Messer zieht und du denkst, was geht denn jetzt ab? Das ist auf jeden Fall sehr nice. Ich habe eine Szene im Kopf, die ich ganz toll fand. Also den Kaiser, wie er dargestellt ist, fand ich interessant, der war wie ein Gott dargestellt. Aber vielleicht hat er es auch. Hier gibt es ja Leute auch mit Superkräften und so Orkwesen.
Genau, die Orkwesen, da kam erstmal so Mumakil-Reiter, muss ich feiern. Kam halt so ein Tribe, der sich immer dann im Dorf Drogen kauft und eigentlich ansonsten nur in der Wüste rumreitet. Und die greifen dann halt die Karawane an und da gibt es auch gute Szenen.
Ja, was ich ja, eine Szene, die ich krank fand. Also es ist eine, so eine Szene verdient immer Preise. Da geht es darum, dass jemand eine Hochzeit lösen möchte und braucht bei den Wüstenvölkern ist, dass der Vater denn von dem Volk, wo die Hochzeit gecancelt wird, bis nach Hause barfuß laufen muss durch die Wüste. Und das tut so weh, wie diese Füße aussehen. Die sind halt wirklich, guckt mal auf YouTube euch so an, 100 Kilometer in 24 Stunden, wie Leute das laufen. Und die zeigen hinterher auch ihre Füße. Und dann weiß man, wie realistisch das ist, wieder diese Hautlappen hängen und abgehen und alles wund ist.
Auch da war es wieder halt überall entsättigte Farben, halt Wüste. Aber die Wunden waren halt quasi im normalen Rot und dadurch hat es viel krasser gewirkt.
Ja, und es ist allgemein, also diese Szene zeigt nur, diese Ernsthaftigkeit,
die du schon ansprichst. Und die Dedication halt auch von Mo.
Ja, ja. Diese Ernsthaftigkeit, die du ansprichst, so, wenn dann auch der Charakter darauf angesprochen wird, ja, du könntest doch, es sieht doch keiner. Hier sind doch, wir sind doch schon weit genug weg, die sehen uns gar nicht mehr. Also nein, ich mach das auch für mich, damit ich weiß, die Sache ist ordentlich abgeschlossen. Und wir diese allgemein diese Traditionen, die da oft eine Rolle spielen, die sind aber auch oft ein bisschen so, wo man sich denkt, ja, ihr habt ganz schön viel Probleme, weil ihr so an euren Traditionen hängt. Aber es ist wahrscheinlich überall so. Ja, ich überlege, was wir abschließend sagen können. Eigentlich, ich habe nur als Abschluss geschrieben, Staffel 2 muss ran, haha. Ja.
Und an der einen Szene, das will ich auch nicht spoilern, aber es kommt noch so ein Wetterereignis und was daraus so resultiert. Und allgemein, wie die Tochter auch von Nemo inszeniert ist, musste ich irgendwie an diesen Herr-der-Ringe-Film denken und musste nur lachen.
Ja, die Tochter von Mo ist schon krass. Darum hat mich auch gewundert, dass ihr Charakter, wie das am Ende mit ihr ausgeht. Ich will nicht sagen...
Ich bin aber auch mal gespannt dann,
ja,
wie es weitergeht.
Bin ich auch sehr gespannt.
Staffel 2 kann halt echt nicht.
Ich habe jetzt leider den Trailer noch nicht geguckt. Den müssen wir eigentlich nach der Aufnahme mal gucken. Ich vermute mal, dass es viel mehr denn in diesem klassischen chinesischen Kaiserreich spielt.
Die erreichen ja auch irgendwann die Stadt.
Ja, ich glaube halt nicht, dass es ab in die nächste Provinz geht, die ein anderes Setting ist. Also sie kommen jetzt nicht in eine Lava- oder Eiswelt.
Aber ist auch okay.
Obwohl ich es gucken würde, so ist es nicht.
Na, mal gucken, vielleicht haben sie auch noch mal so eine...
So ein Kampf im Vulkan.
Vielleicht gibt es ja auch noch mal, wie mit diesem Auftragsklar, so eine Extra-Folge.
Das könnte ich mir auch vorstellen. Vielleicht auch, um einen neuen Charakter zu etablieren oder so. Obwohl eigentlich so oft ist es so, der Einsame.
Es gibt ja auch noch einen, der hatte eigentlich auch noch nicht so viel Screentime.
Stimmt. Es gibt auch noch ein paar andere Charaktere. Es gibt noch so eine Prostituierte, die so trickreich ist und so einen anderen schweigsamen Schwertmeister, so wie ihn so ein bisschen.
Ja, genau. Und sie wurde gefangen genommen von einem weißhaarigen Typen mit einer Brandnarbe wie Zuko.
Ja, aber wie.
Und jetzt, wo du sagst, diese klassische Szene, die ich immer gesehen habe als Ausschnitt, die war noch gar nicht.
Echt? Ich weiß nicht,
vielleicht habe ich einfach einen Trailer schon gesehen.
Das kann sein.
Weil das war auch gar nicht mehr das Wüstensetting, das war so eine chinesische Stadt dann schon mit so kleinen Mauern und so.
Das klingt nach der zweiten Staffel.
Ja, okay. Okay, dann weiß ich schon ein bisschen, wie er noch abgeht. Da freue ich mich drauf.
Ja, okay. Dann würden wir, glaube ich, mal weitergehen zum nächsten.
Den genau, nächsten, das hast du geguckt, ne?
Den habe nur ich gesehen. Der nächste ist Fulltime Magister. Der hat, ist von 2016, hat 7 Staffeln. Jetzt passt auf, wo man den gucken kann. Das glaubt ihr nicht. Es ist ein Kanal von Rakuten TV. Da kann man das komplett gratis gucken auf dem Kanal. Der heißt mit V geschrieben Vicky.
Ach krass, okay.
Boah, Vicky? Eigentlich müsste man es Vicky aussprechen mit V, oder?
Weiß nicht, Viva?
Viva?
Vicky.
Okay, nee, ist doch nicht Vicky. Ich hatte irgendwie einen Denkfehler. Aber ich finde das so geil, weil sonst, ich habe ein Smart-TV mit einer Rakuten-Taste. Und ich schwöre bei Gott, wie oft habe ich...
War noch nie auf Rakuten-TV.
Ich war noch nie auf Rakuten-TV. Und immer, wenn ich drauf drücke, aus Versehen, bin ich so übelst genervt. Oh, jetzt lädt erstmal kurz die App, bevor ich raus... Und jetzt hat Rakuten mal eine Bestimmung.
Ist das nicht auch dieses Versandhaus?
Ich glaube, das ist so ein chinesisches Netflix. Aber ich weiß nicht so richtig.
Ich habe, glaube ich, da mal ein Power-Netzteil für meinen Rechner gekauft.
Okay. Die haben meinen Fußpilz behandelt eigentlich und mir die Haare geschnitten. Rakuten macht alles. Und das Studio, muss man dazu sagen, nehme ich schon mal vorweg, das wird jetzt keine Empfehlung. Darum, ich nenne jetzt das Studio, aber es ist keins, was man sich merken sollte.
Okay.
Das heißt Fochfilms.
Fochfilms.
Ja.
Na gut, dann
es geht halt bin ich gespannt. Es geht um einen Namen, den man, wenn man diese 7 Staffeln guckt, wird man nichts häufiger hören als Mofan. Mofan, das so heißt unser Hauptcharakter, Mofan. Und es geht darum, es ist eine Welt so ein bisschen, wo, mich hat sehr an Solo-Leveling erinnert, so Jugendliche kommen zu so einem Test, da halten sie ihre Hand auf so einen Stein und der sagt dann, wie krass du als Magier so talentmäßig bist und welches Element du hast. Und unser Mofan ist immer so ein bisschen Mobbing-Opfer und der Vater ist schon Mobbing-Opfer, ist so Generationsding. Und dann erweckt er auf einmal Feuer. Was wohl das zweitseltenste Element ist, was es gibt.
Mhm.
Und dann alle in der Klasse rauen so, oh, krass, Feuer. Und dann guckt keiner hin und auf einmal kommt so ein Blitz noch raus. Und der Mofan hat nämlich nicht nur Feuer, was das zweitseltenste Element ist, sondern auch noch Blitz. Und rat mal, wie selten das ist.
Er hat einfach den Super Rare Pull.
Er hat den Ultima, er hat Double Rare Pull, wirklich. Und da ist es noch interessant. Weil dann verheimlicht er allen so ein bisschen, so wie auch in Solo-Leveling, dass er die Blitzmagie hat, zeigt nur offen seine Feuermagie und trainiert heimlich und hat auch noch so einen Familienschatz, das ist so ein Zauberamulett. Da erklärt er die ganze Zeit, ja, das boostet übelst meinen Trainingsfortschritt. Einfach so ein XP-Booster hat er quasi noch.
Okay, nimmt man natürlich gerne mit.
Und dann geht es am Anfang darum, wie er sich an der Schule durchsetzt gegen die... Das ist so ein Generationsding. Also seine Familie hat ewig so eine Fehde mit so einer anderen chinesischen Familie.
Mhm.
Und der Vater von einer Familie mobbt immer seinen Vater. Und der Sohn von dem Mobber seines Vaters ist an seiner Schule und mobbt ihn jetzt auch.
Okay.
So, und dann muss er irgendwann quasi beweisen, dass seine Familie stärker ist als die reiche Super-Generationsfamilie.
Was haben die für Kräfte?
Der hatte Erde und Feuer, glaube ich, oder so. Ich weiß nicht mal mehr. Jetzt ist das folgendes Problem. Achso, und die Städte sind außen überrannt, also mit Monstern. Also ist auch so schlecht gewolltes Attack on Titan. Wir sind alle hier in der Stadt eingesperrt, aber irgendwie auch nicht. Die fahren die ganze Zeit überall hin.
Okay.
So, aber es wird nur ab und zu wollen sie sagen, jetzt greifen Monster an. Darum haben sie das Setting etabliert.
Komische Mischung.
Es ist, also ich hatte am Anfang so ein Solo-Leveling-Gefühl, auch weil er nicht nur, dass er heimlich OP wird, er macht dann auch heimlich Aufträge mit so City Hunters, um so Monster zu töten. die übrigens die lamesten Anime-Folgen sind, die ich, glaube ich, jemals gesehen habe, wenn Mo Fanda diese City Hunter-Aufträge macht. Alter, das war so eine Scheiße.
Die lamesten, okay.
Die sind so lame. Dann jagt er so einen Succubus, so eine Frau, die sich verwandelt, und dann geht das 4 Folgen.
Ach du Scheiße. Ihr seid Fulltime.
Ja. Und dann hat er keine kranke Mutter, die er heilen muss, aber eine kranke Schwester.
Ah, okay.
Und aber man muss eins Fulltime-Magister lassen. Ich habe das recherchiert. Ich glaube, das basiert auf einem Webcomic. Der ist älter als Solo-Leveling. Also ich, wenn...
Ja, es sind jetzt auch keine krassen Tropes. Die gab es auch schon vorher. Ja,
will ich nur so sagen. Und ich sage, so weit, so gut. Die erste Staffel war ich echt hyped. Mhm. Und die zweite noch, bis er halt dieses Finale hatte gegen diesen Mobber. Und die Familienehre als dann ging. Aber dann wurde es so scheiße. Es ist so das krass, ist dass ich da 7 Staffeln geguckt habe, verstehe ich selber nicht.
Krass. Schlimmer als Shield Hero?
Ah, weiß nicht. Na, Shield Hero sieht wenigstens noch gut aus teilweise.
Okay.
Also es geht noch so weiter, weil dann geht's los. Er lernt noch Shadow Magic. Das mochte ich doch schon so bei unserem Assassins-Anime. Shadow Magic ist einfach scheiße. Die einzigen, die Schatten benutzen sollten, sind die Naras aus Naruto. So.
Wie viele Elemente gibt's denn dann überhaupt?
Alle. Wirklich Holz, Metall gibt wirklich irgendwann alle. So. Und dann hat er irgendwann nicht nur denn noch Shadow Magic, sondern was lernt er auch noch gleichzeitig, weil irgendwann legt er den Stein, die Hand wieder auf den Stein und dann passiert das Gleiche wieder. Weil dann gucken alle, oh krass, er ist erneut erwacht quasi als Summoning-Zauberer. Das heißt, er kann dann übelst das OP-Vieh summon und dann guckt wieder keiner hin, oh, es leuchtet auch noch so dunkel. Und einfach genau die gleiche Szene quasi nochmal.
Okay.
Nur in einem anderen Setting, wo keiner es mitbekommt. Und dann geht die Shitshow los, wie man einen Charakter so OP machen kann, dass der Anime überhaupt keinen Sinn mehr macht. Also das habe ich selten erlebt. Er kriegt nicht nur nämlich dieses Shadow Magic und Mega Summoning. Er hat auch dennoch, kriegt ein krasses Equipment die ganze Zeit. Auch sowas wie Sonderbonbons, quasi so magische Items, die ihn dauerhaft boosten. Und auch noch eine Mega-Demon-Lord-Form.
Also wirklich, wo wollen die denn noch hin? Welche Staffel ist denn das dann, was
also
du gerade erzählt hast?
7 Staffeln. Mhm. Jede wird schlechter als die davor. Dafür aber auch permanent schlecht animiert.
Na, mal hin.
Habe ich als Notiz. Also, und Mofan wird garantiert noch weitergehen, das ist das Schlimmste. Die letzte Staffel, die ich gesehen habe, war noch so eine Special-Staffel, da ging es um Vampire. Frag mich nicht, ist auch nicht so, als würdest du einfach standmäßig über übernatürliche Wesen gehen. Manchmal denken sich, ach okay, jetzt gibt's hier auch Vampire, fuck it.
Waren die wenigstens cool?
Nee, war nix cool. Und dann, das Krasseste ist, das hat man gemerkt, am Staff, wirklich, das habe ich noch nie so erlebt. Staffelfinale Season 2, sieht man, wird die ganze Zeit der Hauptmann der Wache, der diese Monster im Schach hält. Quasi aus Attack on Titan Levi oder Erwin, muss man sich vorstellen als Äquivalent. Ist wohl auch zeitgleich einer der stärksten Zauberer überhaupt und wohl der stärkste Feuerzauberer. Und dann kämpft er gegen so eine Mega-Bestie, so Kaiju-mäßig. Und die stehen sich gegenüber. Und dann kommt ein Schnitt und dann sagt Mofan dem Zuschauer und bricht die dritte Wand und sagt, ja, wir hatten leider kein Budget mehr für den Kampf, aber keine Sorge, nächste Staffel geht damit los. Und dann guckt man die dritte Staffel und die entschuldigen sich erneut und sagen, ja, der Kampf kommt nicht.
Dann geht die Staffel weiter.
Ja. Was das hab denn? Ich noch nie erlebt, sowas.
Das ist ja bitter.
Wirklich. Das hast du noch nicht erlebt. Einfach komplett reingeschissen. Es wird ja nur erwähnt, er hat halt gewonnen.
Oh Mann, ey.
Also das kannst
du. Wie kann das denn sein? Haben sie sich gedacht, wir müssen uns entschuldigen, aber hatten vielleicht sogar Hoffnung, dass sie da nächstes Mal gutes Budget kriegen und dann haben sie es nicht bekommen, oder
ja,
was?
Aber die haben ja danach noch 5 Staffeln weitergemacht.
Ja, das ist ja super. Also...
Also, das ist schon krass, weil da habe ich wirklich was erlebt. Das ist wirklich eine Erfahrung gewesen. Vor allem bei Fulltime Magister habe ich gesehen, ist ganz oft beliebt bei den beliebtesten chinesischen Animationen.
Ich habe das auch schon so oft gelesen.
Und dann ist das so ein Quatschkacke. Also, nee. Also, das ist die einzige Anime heute, wo ich wirklich mit Überzeugung sage, guck den nicht. Ich habe mich geopfert. Ich habe mir die 7 Pfeile ins Herz genommen. Ja. Gut, es ist alles, was ich jetzt sagen möchte, noch weiter zu Fulltime Magister. Ist einfach nur eine herbe Enttäuschung.
Ja, okay, bitter. Aber ich glaube, das nächste hat es vielleicht wieder rausgerissen. Und zwar geht es um The All Devouring Whale. Ja. Gibt es tatsächlich auch wieder auf Dailymotion und YouTube.
Gibt es aber auch bei Prime Video.
Ah, okay.
Das habe ich gesehen.
Ja, nice. Da kann man auf jeden Fall sehr easy reinkommen. Und im Grunde, klingt jetzt erstmal komisch, aber im Grunde ist es ein Pokémon. Aber halt gemischt mit Avatar, würde ich sagen.
Ja. Eine Sache würde ich noch schnell erwähnen, weil hier ist es wichtig. Also erstmal ist es von 2025 und das Animationsstudio ist jetzt ganz dolle wichtig. Das müssen wir uns merken für nachher. Es ist Big Firebird Animation.
Okay, Big Firebird.
Das auch für die Zukunft kann ich schon mal euch sagen. Wenn ihr das wo lest, guckt's. Guckt mindestens einen Trailer. Das will ich nur mal sagen, okay. Das wollte ich einschieben, weil ich das wichtig empfinde.
Genau, und dann ist es aber nicht so, dass die in Bällen sind oder so, sondern die können die halt beschwören. Sind dann irgendwie Celestial Pets. Also hat auch mit Sternzeichen so ein bisschen zu tun, aber im Grunde gehen sie halt ab wie Bändiger aus Avatar und haben aber gleichzeitig noch ein oder mehrere Tiere, die sie kontrollieren. Und das ist halt das Geile. Diese Tiere können halt dann auch Entwicklungsstufen machen, aber es ist eher so fließend, dass du dann immer mal neue Formen machst, wenn du eine neue Technik lernst oder einen neuen Skill oder so. Das heißt, da ist es schon mal noch offener. Und unser Hauptcharakter leitet halt so, das hieß immer Sekten im Untertitel, aber ich würde es eher so als Dojo vielleicht bezeichnen.
Ich habe so als Clan oder Gilde auch.
Genau, also eine Art Kampfschule vielleicht, halt mit diesen Pets zusammen. Und da gibt es verschiedene Philosophien, wie das so ist. Und der Hauptcharakter hat halt diesen Catfish, das ist so ein kleiner, hat diese namensgebende Wal. Am Anfang ist er halt noch sehr klein.
Findest du auch, er sieht mehr aus, das müssen wir mal zu Anfang klären, wie ein Wels?
Ja, wie ein Wels, aber ich weiß halt auch nicht, vielleicht haben die dann andere Tierarten, die so ähnlich heißen.
Ich dachte mir beim Hauptcharakter, dass er in unserer Zeit so in einem SeaWorld arbeiten würde.
Das ist mir auch bei den Untertiteln aufgefallen auf YouTube und Dailymotion, dass die meistens nicht ganz so gut waren und teilweise ein bisschen komisch.
Ach so, na gut. Das habe ich jetzt leider zum Glück.
Auf den offiziellen, also wenn es das auf Prime gibt, dann lieber da gucken.
Ja, das fand ich gut. Aber hatte ich kein Problem mit. Ja, okay, kannst ja weiter erzählen.
Genau. Und der Hauptcharakter hat halt diesen kleinen Fisch. Das Problem ist, oder sagen wir mal so, es schaut halt so, die wollen halt aufsteigen. Es ist nach Rängen sortiert. Und jetzt geht es halt um den Aufstieg in den A-Rang. Und da gibt es halt natürlich, wie es ist, ein krasses Turnier in der Arena. Und da sind halt die krassesten Bändiger und die kämpfen gegeneinander. Und wer gewinnt, steigt halt auf. Und damit setzt die Serie schon mal irgendwie so ein Benchmark, weil dann halt dieser Wal kämpft gegen so einen übelsten Feuergorilla. Und wie ich schon gemeinte, die Trainer, die schmeißen nicht einfach nur Pikachu in den Ring und sagen dann los, jetzt kämpft, sondern der Gegner geht einfach so ab wie Feuerlord Ozai, während er so einen riesigen, brennenden Silberrücken-Gorilla mit Sternzeichen drauf beschwört, der die ganze Arena dann zerfetzt quasi. Und gleichzeitig der Wal halt übelst in der Luft mit Wasser kämpft. Das ist einfach ultra nice. Ich frage mich nur, als Zuschauer ist es ein bisschen kacke, weil die Arena hält keine 5 Minuten.
Das dachte ich mir auch oft. Das denke ich mir, muss ich auch gleich sagen, es wird heute noch einige Turniere geben, die ich bespreche. Da gab es oft solche Probleme. Allgemein in Anime-Turnieren ist man selten sicher. Selbst in so Fußballturnieren oder so. Das ist
die Experience.
Ja, das ist auch Risiko. Ja. Ich kann vielleicht auch ganz kurz.
Es geht ja noch ein bisschen weiter. Das ist erst noch Anfang, Folge 1 quasi. Und dann ist es aber so, dass dieser Wal halt alles frisst und im Endeffekt halt auch sein Meister. Ja. Und deswegen wird ihm quasi jetzt so eine Art. Er wird jetzt halt geächtet. Die Catfishes werden gejagt und getötet. Und der Meister ist halt tot. Aber er hatte vorher, sieht man in dem Flashback, so eine Art Wiederbelebungsrolle, so ein geheimes Jutsu bekommen. Weil er halt seinen Clan groß machen will und dazu halt auch diese Möglichkeit in Betracht gezogen hat. Irgendwie, es wird nicht genau erklärt, es ist halt nur so ein kurzes Ding. Und dann ist es eigentlich so ein bisschen wie ein Isekai, nur dass er in derselben Welt wieder aufwacht, ein Jahr später in einem anderen Körper.
Ja, und das finde ich so witzig, im Körper von einem verstorbenen Trunkenbold. Ich mag auch einfach das Wort Trunkenbold, das ist ein geiles Wort. Und zwar, das fand ich auch komisch, ein Jahr später. Also ein Jahr, nachdem er sein Hauptkörper eigentlich gestorben ist, wacht er auf im Körper von so einem kürzlich verstorbenen oder verschwundenen Trunkenbold.
Es musste eine Leiche sein, ja.
Ja. Und dementsprechend hat er auch nicht mehr seinen Wal als Beschwörung, sondern hat jetzt die Beschwörung, die der Trunkenbold hatte. Und das kann man schon mal sagen, sind so ein Hund, der alle immer voll pisst.
Ja, so wie so kleiner Pudelmäßig, so mit lockigen Haaren.
Und so ein Kaktus-Pflanzending.
Ja, so ein bisschen wie so ein Digimon aussieht.
Ich dachte an, oh, wie heißt das? Tuska.
Ja, das stimmt auch.
Ans Pokémon. Ja, und dann geht es quasi darum, in dem Jahr, was ist natürlich passiert mit seinem Clan, sage ich mal, alle pleite, abgewandert oder tot. Auch alle Monster tot.
Ja, und ich fand auch gut die Team Rocket-Referenzen. wo dann erstmal das Team Megarock ankommt und das Dojo aufmischt. Oder halt auch, es gibt sogar auch so ein Pokécenter, wo halt original so eine Art Trester Joy halt auch mit dem Farbschema ist und dann die Pokémon heilt. Also die wissen schon, wo sie sich inspirieren lassen, aber ich finde es übelst nice, weil es halt viel mehr, es gibt halt nicht so stufige Evolutionen, sondern eher so Techniken und dadurch können die Tiere halt die ganze Zeit auch shiften und geil neue Techniken lernen und man wird halt auch oft dann nochmal überrascht. Das ist auch ziemlich nice, finde ich.
Ja, was man vielleicht noch sagen muss, wir haben jetzt darauf eingegangen, er geht da, also sein Clan ist ein bisschen im Arsch, er ist weg. Und jetzt geht es halt darum, mit seinem neuen Körper, ohne dass die Leute, die er schon von früher kennt, wissen sollen, wer er wirklich ist. Wo ich mir auch immer denke, warum? Geh doch hin und sag, ey, übelst krass, ihr glaubt nicht. Ich habe übelst das Wiederbelebungsjutsu. Ich bin jetzt voll am Start. Naja, warum sagt das nie mal einer?
Naja, er meinte in der einen Szene, hatte er auch da genau das überlegt. Und er meinte, er weiß ja nicht, wer der Verräter ist. Deshalb sagt das erstmal nicht.
Also, kann man das nicht irgendwie herausfinden?
Keine Ahnung. Macht er in der Staffel dann und am Ende. Will ich jetzt nicht spoilern, aber die Storyline wird ja auch verfolgt.
Ja, aber da ich denke mir immer, was ich mit Solo-Leveling und
Plus, wenn du halt weißt, die Fische werden gejagt, dann ist das halt auch nicht so smart direkt. Ich meine, ja.
Ja, ich verstehe schon, was du meinst, aber ich wäre trotzdem der, der sagt, ja, ey, übelst nice. Ihr glaubt nicht. Ihr glaubt nicht. Sag mir mal was, das kann nur dein toter Meister wissen. Ich weiß es. Ich nehme jetzt Kontakt zur. Ich habe hier diesen Fisch. Ich nehme jetzt Kontakt zur Anderswelt auf. So, irgendwie sowas. Aber das würde ich mir mal in einem Anime wünschen, wo der Hauptcharakter einfach immer direkt zu seinen Freunden geht und erklärt, was das Problem ist und was gerade los ist. Und
nicht warte, du meinst, sie sollen kommunizieren und Informationen austauschen?
Ja.
Oh.
Und möglichst effektiv. Das würde ich mir wirklich mal wünschen. Aber ja, und das ist dann quasi die Grundstory. Jetzt müssen sie quasi noch mal bei Null anfangen.
Genau, aber das finde ich halt auch wieder, da gibt es schöne Szenen, wo man halt auch mit diesem Pavillon mitfiebert und dann halt auch diese Underdog-Story, dass sie sich jetzt nochmal aufbauen müssen.
Hat mich übrigens erinnert, die Erfahrung, ich weiß, die hast du nicht so viel im Leben gemacht, aber wie wenn man mit einem Kumpel so FIFA-Manager-Modus spielt und dann, nachdem man alles gewonnen hat, ist einem langweilig und man fängt so in der vierten englischen Liga von ganz unten an und baut sich dann so ein Loser-Team wieder stark. Und übelst diesen Vibe hatte ich bei The All Devouring Rail, weil er jetzt, da gibt's ja auch diese Stufen. Und die sind ja jetzt wirklich abgestiegen. Das ist ja richtig beruflich. Die sind in der Stufe abgestiegen nach ganz unten und kämpfen jetzt wieder um den Aufstieg, wie in so einem Sportanime. Bloß halt mit Monsterkämpfen auf Leben und Tod.
Ja.
Das muss man auch mal sagen.
Wollte ich gerade ansprechen.
Das habe ich auch so noch nie erlebt, ob es jetzt Pokémon, Digimon oder auch Monster Ranger ist, dass die Monster in so einer Konsequenz auf Leben und Tod kämpfen, inklusive Trainer.
Das meine ich halt auch. Da sind ja nicht so Kringel am Ende nach dem Kampf. Ja. Sondern sieht ein bisschen anders aus dann.
Oder wenn du Glück hast, wirst du nur schwer verletzt. Oder
auch was diese Tiere überhaupt alles können. Das ist ja teilweise auch ziemlich Meta oder auch so Voodoo-Zeug. Und später beim Turnier werden halt auch noch ganz viele eigene Rubriken oder Skilltrees. Ja. Ich sehe ganz viele Skilltrees.
Was so ganz
richtig gut introduced.
Als ein Beispiel dafür, was du gerade genannt hast, könnte man nennen, es gibt so Parasitäre, die dann mit ihrem Trainer fusionieren.
Und dann dachte ich mir auch nur, es macht voll Sinn. Weil die anderen können auch so teilweise irgendwie in Schatten springen oder sowas halt in die Richtung. Also es ist nicht nur Angriff, Frankenhieb, sondern halt auch so ein bisschen um die Ecke. Und dann gibt's halt die, dann gibt's noch so Leute mit Zombies, was halt für den Hauptplot dann noch interessant wird.
Ja.
Und dann noch eine andere, will ich jetzt nicht spoilern, ist auch ein guter Moment.
Ja, dazu hätte ich einmal eine Frage zu den Monstern an sich. Mhm. Fandst du die denn, also an sich fand ich, muss ich dazu sagen, ich fand cool, wie die gekämpft haben. Und ich auch, was wir mit den Parasiten als Beispiel, wie die eingebaut wurden, teilweise im Zusammenspiel mit ihren Trainern. Aber fandest du die cool designed?
Ich hätte mir halt gewünscht, das kann man sich so vorstellen wie bei Digimon, dass die halt alle in ihrer Cute-Form sind die ganze Zeit. Ich weiß, das wird wahrscheinlich noch kommen, dass die sich alle entwickeln. Aber ich hätte halt mir gewünscht, dass es in der ersten Staffel schon mal ein bisschen, also klar, beim Hauptcharakter, der entwickelt sich, aber die anderen halt nur so ein bisschen marginal, dass die mal aus sich rauskommen, aber die kriegen keine neuen Formen so richtig.
Also ich bin mal ein Hot-Take, auch wenn ich finde, dass der Anime wunderschön aussieht, Alice, finde ich rein die Monster-Designs ein bisschen billo.
Ja, ich will halt die zweite Entwicklungsstufe sehen, die dritte, weil wenn die sich so ändern, wie der Fisch sich ändert, weißt du, der Catfish ist übelst cute, was dann daraus so passiert oder bei den anderen auch.
Das ist halt, es ist mir alles zu also basiert alles sehr doll auf Tieren bisher noch. Es gibt zum Ende der Staffel, fand ich zum Beispiel so ein Bombenvieh oder so. Oder auch die Parasitenviecher waren ein bisschen cooler. Die ein bisschen anders sind, aber fast alle waren bisher Tiere mit so ein bisschen Magic Runes raufgesprayt, so. Weißt du, was ich meine? So wie so ein hier wie heißt das?
Also du meinst, die Designs könnten doch ein bisschen abstrakt
ja,
oder
die sehen alle aus,
abgespacer sein.
Kennst du Groudon und Kyogre, diese Strichmuster, die sie haben, die so leuchten? So, eigentlich sind das alles so Tiere mit diesen Mustern. Und die gehen dann übelst krass ab, keine Frage. Aber ich würde mir, glaube ich, von keinem Vieh wirklich denken, das bräuchte ich jetzt als Plüschfigur bei mir auf dem Sofa. Und das ist für mich gutes Monster-Design. Weil ich hab dir mal vorhin schon erzählt, ich rewatche gerade Fairy Tail. Und ich will Happy als Kuscheltier. Ich will Carla als Kuscheltier. Ich will Panther Lily als Kuscheltier. Ich will nicht diesen Catfish als Kuscheltier. Und ich glaube, das hat auch was mit dem Design zu tun von dem Vieh. Weißt du, was ich meine? Keine Sorge, ich finde da Viecher super cool. Auch charakterlich von ihren Fähigkeiten und so. Den Panda finde ich persönlich am nicesten.
Aber auch er hat wieder eine nice Fähigkeit, die man beim Panda erstmal nicht so erwartet.
Das stimmt, das erwartet man nicht, das ist alles cool. Aber sieht dieser Panda wirklich cool designt aus? Einfach ein Panda mit einem Horn. Weißt du, was ich meine? Ich finde es ein bisschen, nur die Monster-Designs, das ist so mein einziger Kritikpunkt. Oder so ein Zauberfuchs, und der macht ist so blau und der andere ist dann so rot. Und dann machen die Feuer und Eis oder so. Ich weiß nicht mal mehr, ob es Eis war oder blaue Flammen. Im Notfall, ich will jetzt keinen Quatsch erzählen. Aber du vielleicht weißt du ein bisschen, worauf ich hinaus will, einfach. Da wäre ein bisschen mehr
drin. Ich hoffe einfach, dass das halt noch kommt, alles.
Da will ich lieber so ein Rotom, was so der Pokédex wird. Also, weiß nicht.
Rotom hat mich in der Serie genervt, ey.
Ich mag eher so, wenn ein bisschen um die Ecke gedacht wird, wie das Monster genutzt wird und nicht einfach ein Hundekampf wird. Weißt du, was ich meine? Und was ich von den Monstern, tatsächlich finde ich gut, dass du den Wal so magst, weil ich fand den Wal am lähmsten im ganzen Anime. Der geht schon ab, die Kämpfe, keine Frage, aber auch mit dem Wasserbending quasi. Aber der Anime heißt halt The All-Devouring Whale und leider ist Name Programm, weil das ist mein größter Kritikpunkt, also an den Kämpfen, immer wenn ein Gegner droht, zu OP zu werden, fängt der Wal an, den zu fressen und oft so ein Stück bevor man das Gefühl hat, der Kampf ist jetzt so weit, dass er gefressen werden durfte. Weißt du, was ich meine? Ich finde, die Kämpfe gingen immer, die waren immer sehr abrupt zu Ende, weil am Ende der Wal das den Gegner frisst. Wo du das Gefühl hattest, der Kampf so, geht jetzt doch erst gerade los. Also das ist mein Bauchgefühl vom Kampfpacing her oft gewesen.
Naja, in den Zwischenkämpfen bin ich bei dir. Ich finde auch, die Animationsspitzen sind definitiv am Anfang und am Ende dann nochmal.
Macht ja Sinn.
Alter. Macht schon Sinn. Ich glaube, dass das einfach die Verteilung war. Aber ja, ich hoffe halt, wie gesagt, zweite Season. Auch was man noch gehört hat, dass es halt noch so Upgrade-Materialien gibt und sowas. Also du hast so viel Potenzial für geile neue Designs halt auch. Und da würde ich einfach noch mal warten.
Ja.
Wäre halt schade, wenn es dann immer noch so ist oder die in der zweiten Form auch noch so cute sind.
Ich gucke lieber die Kämpfe vom Kaktus und dem Hund, der alle anpisst. Allgemein dieser Hund, der benutzt seinen Urin auf 1000 verschiedene Arten und Weisen allein in Staffel 1. Als Gift, als Säure, als Heilmittel, als Marker. Der benutzt seine Pisse als alles. Und das finde ich richtig toll. So soll einfach, es gibt doch auch so ein Buch, ein deutscher Klassiker, Urin, ein ganz besonderer Saft.
Okay.
Und der Hund, der Hund.
Das haben wir Grills denken.
Nee, da geht's auch drum, so alte Hausfrauenregeln aus den 30er Jahren, wofür man Urin alles nutzen kann und so, glaube ich. So für Hautpflege oder Sonnenschutz, UV-Schutz und so ein Kram. Man kann auch als Frau, es gab doch früher auch so Frösche, auf die konntest du pinkeln. Und wenn die sich verfärbt haben, wusste die Frau dann, sie ist schwanger. Die gab's früher irgendwie in Apotheken zu kaufen.
Einfach Frösche.
Ja.
Okay.
Aber es ist halt eine ganze Weile her. Aber an sowas erinnert mich dieser Hund. Den fand ich toll. Am Anfang denkst du dir,
Ich musste halt auch an Naruto denken.
Ja, an Naruto und Kiba. Aber Kiba und Akamaru haben den Urin, die haben das
Urin-Game nicht. Die machen halt und das war's.
Die haben das einfach nicht so durchgespielt wie dieser Hund. Muss man
sagen. Halt von einem Trunkenbold.
Ja. Und der Kaktus, den finde ich eher am nicesten. Der ist eigentlich so mein Lieblingsvieh mit. Weil, es gibt. Stellt euch vor, ein Pokémon, dein Trainer kämpft auf Leben und Tod und findet eine Kiste mit Sonderbonbons und denkt sich, fuck mal aufs Kämpfen, ich fress mich hier voll. Das war einfach eine gute Szene. Und welches Summoning, da will ich nicht sagen, was ist, aber das kann man ja erzählen. Ich vermute, jede Staffel wird ähnlich aufgebaut sein, weil um im Rang aufzusteigen als so Clan, muss man gegen andere Clans kämpfen in einem Turnier, was so ein bisschen Todeswald Naruto-mäßig ja, ist.
Ja, genau.
Auch wirklich tot.
Also es ist wirklich, eigentlich schon wirklich Battle Royale.
Ja.
Gerade was später noch eingeführt wird an Mechanik.
Ja, die landen auf einer Insel, müssen sich halb tot.
Erstmal gibt es 3 Phasen und du weißt nicht, was passiert.
Und die Insel wird kleiner, weil die
ja, dann ändern sich immer die Spielregeln nach Runde.
Und ich vermute, wir werden noch ein paar so eine Turniere sehen. Was ich da schon mal krass finde, erstmal wie viele sterben, auf was für Arten und Weisen. Und wenn man die Animation und gerade das Staffelfinale von der ersten Staffel anguckt, denkt man sich, das ist der unterste Rang, was hier passiert. What the fuck?
Das war nur ein D-Rang.
Ja. Dann fragt man sich, was ist A-Rang, hat man ja am Anfang geteased bekommen, so ein bisschen, aber was ist denn vielleicht noch da drüber?
Naja, es war eigentlich noch B-Rang, oder? Die kämpfen ja um den Aufstieg.
Ja. Ja, gut.
Also sie werden dann A-Rang, ja. Aber die Leute, die schon A-Rang sind, die für S-Rang trainieren, oder ich schätze mal, es gibt noch einen S-Rang.
Ja.
Die sind ja bestimmt noch mal krasser.
Ich denke auch, es gibt irgendwie so, am Ende gibt es noch was über
God Emperor-Rang oder so.
Was ich mir auch noch vorstellen könnte, dass sie vielleicht die Route gehen und noch mehr Viecher fusionieren miteinander.
Ja, ich bin allgemein mal gespannt, was da noch alles kommt.
Ja, und ich hoffe vor allem, ich habe so ein One-Piece-Feeling so ein bisschen, weil sie haben ja quasi eine Freundesgruppe, wo alle Monsterjäger sind. Und ich will immer, es gibt zum Beispiel beim Turnier so einen Jungen, der hat so ein ganz krasses Summoning. Und das ist auch geil, das haben wir erwähnt, dass die Trainer abhängig von ihren Monstern Fähigkeiten kriegen, aber auch manchmal auch Buffs. Weil der Junge, den ich cool finde, der wird einfach körperlich sehr viel stärker und schneller, als hätte er so die 8 Tore geöffnet gefühlt. Oder irgend so ein übelstes, ich befreie meine innere Energiefähigkeit benutzt. Den finde ich super cool, weil der hat ein ultramächtiges Beschwörung, die ich jetzt nicht spoilern will. Aber die Dynamik zwischen ihm und seiner Beschwörung fand ich super. Und was mir auch, wer mir auch sehr gut gefallen hat, war, wo ich auch dachte, warum kommt der denn jetzt nicht zu den Main-Charaktern, ist der Junge mit den Füchsen.
Ja, das habe ich mich auch gefragt.
Aber
irgendwie fand ich es auch lustig, was er abgezogen hat.
Aber zum Beispiel,
Turnier, wie er da hingekommen ist.
Aber zum Beispiel dieser eine
Junge. Aber der wird doch über kurz oder lang dann noch bei den
Landen, ich glaube, die werden beide da landen. Rest in Peace, Vater vom Jungen mit der krassen Beschwörung. Und danach hast du nirgendwo mehr, wo du hin kannst und dann wirst du einer unserer Hauptcharaktere. Aber dafür ist er wahrscheinlich noch zu stark zum jetzigen Zeitpunkt und darum kommt er erst später.
Ist ja auch so ein bisschen Rivale.
Ja, finde ich schön. Finde ich auch die Charaktere, die außerhalb der Hauptcharaktere geteased wurden, dass die auch so viel Spaß machen, dass man Bock hat, die weiter zu verfolgen.
Genau, ansonsten, ich habe mir noch aufgeschrieben, es gibt halt, die ganzen Sachen haben wir schon angesprochen, es gibt sogar noch Hybride, also so Tiermenschen, hat man 1-2 Mal gesehen, vielleicht kommt da noch irgendein Charakter.
Stimmt, das habe ich, stimmt, jetzt wo du es sagst, das habe ich schon halb vergessen.
Also einer wurde schon geteased, der macht aber nicht viel und dann gab es noch einen anderen.
Der hat mich an Gollum erinnert.
So
ein Hundemädchen oder so, das geht den immer so. So ein
Satyr-Mädchen, das hat
übrigens gekickt. Ach, das war ein Satyr? Ich dachte so an Herr der Ringe 1, wenn so Frodo so zu Gollum sagt und sagt, ja, er verfolgt uns seit Bruchtal.
Ja, das ist aber auch wirklich so gemacht.
So haben mich die Szene erinnert. Bloß sie ist ein bisschen hübscher als Gollum. Obwohl, vielleicht auch Geschmackssache, weiß ich. I don't judge.
Ich frage mich halt, was ist bei denen dann mit den Spirits? Haben die dann Pets oder?
Vielleicht sind sie irgendwann mal fusioniert mit einem Pet.
Ja, deswegen.
Ist auf jeden Fall interessant. Muss ich allerdings sagen, zweite Staffel ist noch nicht confirmed, dass die kommt. Auch wenn die erste Staffel.
Schade.
Die erste Staffel ist aber allgemein sehr beliebt.
Ja, okay. Hoffen wir mal.
Und merkt euch, Big Fire Bird Animation. Das wollte ich nochmal erwähnen. Ja. Das ist nämlich wichtig für den nächsten Anime. Den habe ich jetzt allein geguckt. Das ist Hitori no Shita oder auch Hitori the Outcast. Den gibt's komplett auf Crunchyroll. Ist wahrscheinlich am leichtesten, neben Blades of the Guardian, den kann man am leichtesten gucken. Ist von 2016 und hat 6 Seasons and a Movie.
Nice.
Aber es wird wahrscheinlich noch weitergehen. Und da ist mir aufgefallen bei Hitori the Outcast, dass ein qualitativer Unterschied wie Tag und Nacht besteht. Die ersten 2 Staffeln waren okay. Die dritte Staffel ist absolute Top-Qualität. Das ist auch, ich habe dir vorhin einen Kampf gezeigt.
Der ist auch echt bekannt, sieht man oft.
Der ist aus der dritten Staffel und dann ist mir aufgefallen, der Rest ist okay animiert, auch noch sehr gut. Aber kennst du es so, wenn die Körperanimationen reduziert werden, aber stattdessen gehen irgendwelche Partikel mehr ab als vorher. So One Piece-Fans wissen vielleicht auch ein bisschen, wovon ich rede. Wo ich jetzt nicht sagen kann, ist es schlecht animiert, aber nicht so, wie es mir gefällt vom Stil her.
Ein bisschen unscharf dadurch.
Ja, und viel Schnitten und Gegenschnitten und dann alles ein bisschen unscharf und ein bisschen artsy gemacht und so. Und das sieht schon geil aus teilweise, aber ich fand die dritte Staffel halt am besten. Daraufhin habe ich angefangen zu googeln, wer die ganzen Staffeln gemacht hat. So, und deswegen habe ich auch angefangen, die anderen dann zu googeln.
Mhm.
Erste Staffel Namu Animation, zweites Howliners Animation League, egal. Jetzt, die dritte Staffel, die beste Staffel mit Abstand ist, ist von Big Firebird Animation. Genau wie The All Devouring Rail. Jetzt schreibt euch das auf. Ich werde es mir aufschreiben. Und danach, die vierte, fünfte und sechste Staffel wurden alle vom selben Studio gemacht. Das heißt Kian Yinghua. Ich hoffe, ich hab's.
Okay, und das konnten sie das dann halten, das Niveau?
Also die vierte, fünfte, sechste Staffel ist, wie ich gesagt habe, anders animiert. Halt
Also stilistisch auch ganz anders.
Stilistisch schon noch anders. Sieht aber gut aus. Aber die dritte Staffel war für mich Animationspeak, weil ich halt auch so ein Kampffan bin, wenn die ganzen Körper zu sehen sind.
Naja, macht schon Sinn.
Was auch interessant ist, die erste und zweite Staffel hat japanischen Dub, danach nur noch chinesisch. Darum habe ich auch gegoogelt, das ist, weil die ersten zwei Staffeln waren mit so japanisch-chinesisch Co-Produktion, basiert auch im Donghua, ist dann aber komplett nach China rüber und die haben dann ohne Japaner weitergearbeitet quasi.
Ja,
das heißt, das
erklärt die Sache natürlich.
Es ist aber ein bisschen doof für den Zuschauer tatsächlich, wenn man es vorher nicht weiß, weil im Japanischen nicht nur alle Techniken, Organisationen, alle heißen anders. Auf einmal, die erzählen über wen in der dritten Staffel und du weißt gar nichts mehr. Das heißt, wenn ihr das auch gucken wollt wie ich, und ich werde auch noch drauf kommen, warum man es gucken sollte, guckt von Staffel 1 an auf Chinesisch. Das ist besser. Dann kommt man nicht so durcheinander. Und die chinesische Synchro ist auch gut. Ich habe gelesen, viele mochten von dem weiblichen Hauptcharakter die japanische Dub so, aber ich habe da nicht so den Unterschied gemerkt, wenn ich ehrlich bin. Also ich fand es nicht so mega krass. Ich fand auch schon interessant, dass es eine japanisch-chinesische Co-Produktion war. Ich glaube, die einzige. Oh nee. Wir haben heute wahrscheinlich noch ein paar. Oder mindestens, ein.
Co-Produktion?
Ja, ich glaube.
Mhm.
Gab auch keine offizielle Begründung, warum das jetzt beendet wurde. Danach habe ich auch ein bisschen gesucht. So, jetzt erstmal inhaltlich. Das war jetzt nur ein bisschen so Randdaten zu Itori the Outcast. Wie gesagt, wenn euch das gefällt, könnt ihr es komplett bei Crunchyroll gucken. Es geht um den Hauptcharakter und jetzt wird schon schwierig. Wie heißt unser Mann? Weil er hat im Chinesischen und ich habe jetzt den chinesischen Namen, Shang Sulan. Und es geht darum, er ist einfach so ein Student, der gern mal rangelassen werden würde, so wie unsere Hauptcharaktere halt so sind. Und irgendwann will er das Grab von seinem Großvater besuchen.
Mhm.
Und dann steht da so ein Mädel und fängt an, da am Grab Leichen auszugraben. Und dann werden die Beine von Zombies angegriffen.
Okay. Also Zombie-Anime.
Nee. Es ist ein, wir haben alle übernatürlichen Kräfte, die du dir vorstellen kannst, Anime.
Also Minion Master.
Ja, war ein Minion Master. Mhm. Jetzt ist so, das wird jetzt so kompliziert. Also, dieser Anime, das ist mein einziger Kritikpunkt, er ist 2-3 Anime in einem. Also der Macher wusste, glaube ich, nicht genau, wohin er will. Jetzt ist folgendes Problem. Sagen wir, es sind 2 verschiedene Anime, die in einem Anime drin sind. Beide sind gut. Ja, das ist das Problem. Du kannst nicht sagen, na, das ist scheiße jetzt deswegen. Nee. Die ersten 2 Staffeln sind quasi pur ein Martial-Arts-Anime. Da geht es darum, dieses Mädchen, was da den Großvater ausgraben will, heißt Bao Bao.
Mhm.
Und es kommt so raus, der Großvater hat eine geheime Kung-Fu-Technik. Es gibt nämlich die 8 großen geheimen Kung-Fu-Techniken. Und alle kloppen sich die ganze Zeit darum, um die Geheimnisse dieser Techniken. Darum wollen die Leute die Leiche von seinem Großvater.
Aber wie kriegen die dann von der Leiche?
Der eine kann so aus Leichen die Erinnerungen lesen und sowas.
Ah, okay.
Jetzt finden sie aber raus, der Großvater hat ja unserem Hauptcharakter die Technik weitergegeben, bevor er gestorben ist und die ist nicht mehr in seinem Körper gespeichert quasi.
Ah, okay, aber das wird dann übertragen.
Ja, ja, woraufhin es losgeht Und dann hat man auch Flashbacks. Er hat nämlich auch Kung-Fu-Training mit seinem Opa gehabt. Er hat dann angefangen, irgendwann damit aufzuhören und als Student zu leben, aber er kämpft dann auch irgendwann. Ist nicht so, als wäre bei Würde bei Null starten. So, und dann ist es so, dann kommt raus, unser Hauptcharakter hat übelst die krasse geheime Kung-Fu-Technik, dass lauter so wie in Südkorea diese Mega-Firmen, die wollen ihn dann alle anheuern.
Als was dann? Als Bodyguard oder Sicherheit?
Alles Mögliche, auch als Ehemann von der Tochter. Okay. Und dann, das ist halt auch so ein Ding, es gibt viel Sexhumor.
Okay, also es klingt allgemein auch, wie du meintest am Anfang, irgendwie auch sehr viel Comedy.
Es gibt sehr, sehr viel Comedy. Gibt aber auch sehr düsteren Shit, gerade zum Ende hin. Mhm. Da werde ich auch gleich, ich muss nur auf die Staffeln auch ein bisschen separiert eingehen, weil die sich so sehr unterscheiden. Wie gesagt, am Anfang geht es darum, er hat diese geheime Kung-Fu-Technik geerbt und alle kloppen sich darum. Manche wollen ihn killen und das aus seiner Leiche rausnehmen, andere wollen ihn anwärmen und in ihre Familie aufnehmen. Und er ist jetzt aber gelandet bei einer Organisation, die heißt Lieferdienst.
Warte, was? Lieferdienst?
Die sind quasi, tun tagsüber, als wären sie sowas wie Amazon. Und sind aber eigentlich von der Regierung beauftragt, sich um übernatürliche Fälle zu kümmern.
Okay.
Ich weiß, das ist alles sehr viel jetzt, aber es ist ein Riesenschonen.
Und die heißen einfach Lieferdienst.
Die heißen Lieferdienst.
Okay.
Und da sind jetzt unsere Hauptcharaktere. Und immer, wenn es ein übernatürliches Problem gibt, schickt die Regierung jemanden vom Lieferdienst los. Quasi wie so Men in Black oder so. Es gibt aber nicht nur durch Kung-Fu-Meister übernatürliche Sachen. Es gibt zum Beispiel auch Zauberer. Mhm. Wirklich Zauberer. Und da kommen mal Zauberer aus England und ich lache.
Von wo sonst?
Ey, ich habe mich so tot gelacht, weil ich schwöre bei Gott, da stehen auf einmal in der Szene 1:1 komplett dreist Dumbledore und Snape. Wirklich. Dumbledore und Snape. Und dann denke ich mir, okay, das sind seine Freunde aus England, mal gucken. Und dann erklärt er ja, es gibt nicht nur Kung-Fu, wie man Ki nutzen kann. Es gibt auch Magier und Zauberer. Und dann holt Snape diesen Zauberstab raus. Und ich musste so lachen. Ich dachte einfach auf Copyright, boah, krass ausgedrückt, auf Copyright, komplett geschissen. Aber ich muss ein bisschen wieder einen roten Faden finden. Also am Anfang, die ersten zwei Staffeln ist ein Kampfsport-Anime, denn Staffeln 3 bis 5 ist eher ein Agenten-Anime. Weil am Anfang geht es um die anderen Kung-Fu-Meister und die anderen geheimen Künste und dann sind natürlich alle bei einem großen Kung-Fu-Turnier.
Ja, wie sich das gehört.
So, da lernst du dann die Freunde von morgen kennen, so ein bisschen auch wie bei Kenichi oder so, was wir mal besprochen haben. Und dann ab der 3. Staffel nimmst du komplett einen Schnitt. Und man hatte das Gefühl, der hatte nicht mehr so viel Bock auf diese Kung-Fu-Storyline. Und dann geht's nur noch komplett 3., 4., 5., 6. Staffel und den Movie um den Lieferdienst.
Aber kämpfen die dann da auch? Oder
die kämpfen auch.
Ist es dann nur noch
Das ist halt interessant.
Der Plotlines.
Der Lieferdienst ist halt so erklärt, es gibt irgendwie 7 Regionen in Japan, also zumindest in dem Anime. Und jede Region hat einen Agent, der quasi einen mit Superkräften hat, den er in Schach hält. Wie okay. So ein bissigen Hund, die Superkräfte, ja. Leute. Das sind halt auch, der eine zum Beispiel ist ein Serienkiller.
Also ein bisschen wie bei Hell's Paradise dann so.
Stimmt, Hell's Paradise ein guter Vergleich. Ich hatte noch Heroes im Kopf, falls man das kennt, die Serie damals, da war das auch so.
Die Realserie?
Die Realserie, wo es auch immer einen Agent mit einem mit einer Superkraft gab. Und das ist aber auch sehr, sehr nice. Ich muss sagen, die ersten zwei
ein gutes Setting, ja.
Die ersten zwei Staffeln sind halt so Standard-Shonen-mäßig. Aber auch schon sehr gut animiert. Also ist jetzt nicht scheiß animiert, weil ich sage, 3., 4., 5. geht übelst ab. Die ersten zwei sind auch noch überdurchschnittlich gut animiert. Und die Geheimnisse machen sehr viel Spaß. Erstmal, was hat's mit dem Großvater auf sich, mit dieser geheimen Kung-Fu-Technik? Dann dieses Mädel. Du musst wissen quasi, er ist einer dieser übernatürlichen Fälle. Arbeitet eigentlich für den Lieferdienst und wird losgeschickt, um sich um das Problem mit ihm und seinem Großvater zu kümmern.
Okay.
Und so kommt er zum Lieferdienst. Und eigentlich ist die Grundregel, jeder vom Lieferdienst hat einen mit Superkräften und das war's. Unsere Hauptcharaktere machen natürlich die Ausnahme. Und über Bao Bao erfährt man unter anderem, dass sie unsterblich ist. Aber sie hat keine Erinnerungen mehr.
Okay, und was ist die Strafe, wenn man mehrere hat?
Keine so richtig. Es wird nur gesagt, dass immer nur ein eigentlich erlaubt ist. So, und
okay, Gentleman's Agreement.
Und jetzt kommen ein paar Sachen, die unfassbar geil sind auch, weil denn diese Agent-Geschichte, ne, dann müssen nämlich die 7 Leute mit den Superkräften werden als ein Suicide Squad eigentlich. Es hat übelste Suicide Squad Vibes, weil die haben alle verschiedene Superkräfte und komplett durchgedrehte Charaktere und die müssen dann zusammenarbeiten, um so ein Dorf zu besiegen. Da geht's halt darum, so ein Böser will allen Menschen auf der Welt Superkräfte geben, damit die mit Superkräften nicht mehr in der Unterzahl sich verstecken müssen, sondern damit alle voll die Superkraft-Bros sind.
Okay, nice.
Und die Regierung will das halt nicht, weil sie sagt, das würde Chaos bringen. Und deswegen schickt sie jetzt unsere 7 Außenseiter quasi, die Outcasts, los, um sich darum zu kümmern. Und da gibt's halt so geile, da muss ich ein bisschen drauf eingehen, auch was die Fähigkeiten sind. Weil am Anfang ist alles, wir machen Kung-Fu. Dann gibt's irgendwann Zauberer.
Ich wollte gerade fragen, wie entwickelt sich das denn noch weiter?
Dann gibt's Artefaktnutzer, die haben dann nur so Magic Items. Teilweise können die nichts, außer die haben so übelst die krasse Perle. Und gerade zum Ende wird's interessant bei diesen Outcasts, weil der eine zum Beispiel hat die Fähigkeit, der ist Tierbändiger. Und er erklärt dann aber irgendwann, ich bändige nicht einfach Tiere, sondern Bakterien. Und er fässt sich dann an und gibt dir übelst die Todeskrankheiten die ganze Zeit.
So ein Komodo-Varan.
Oder nimmt einen Vogel, gibt dem eine Krankheit, lässt den in dein Gesicht fliegen und der steckt dich an.
Das ist mies. Das ist richtig mies.
So einen gibt's. Der eine ist so die Reinkarnation von dem Gott der Unterhaltung. Und dann kann er sich verwandeln in so ein buddha-mäßiges Wesen und so krank anfangen zu lachen und ist wie so ein...
Ist ein Genjutsu?
Nee.
Schon Real Jutsu.
dann Baobao ist quasi unsterblich, ist bei der, die wir kennen quasi, bei der wird auch gesagt, ihre Seele hat keine Farbe und sowas.
Aber warum unsterblich? Oder?
Das ist ein Geheimnis, was nicht geklärt wurde bisher. Dann gibt es einen, der ist halt ein Serienkiller.
Wissen die das?
Ja. Okay. Der meint, er macht den Job halt nur, weil er so quasi legal Leute töten darf für die Regierung.
Ach so, ja, ist ja auch ein klassischer Stereotyp, ja.
Und der ist halt, der sieht aus wie so ein Steuerberater, ich schwöre bei Gott, kennst du so mit Brille? Und dann aber, wenn auf einmal die Brille anfängt zu leuchten und er im dunklen Wald, ein Charakter geht so spazieren und du siehst im Hintergrund, wie er da steht mit seiner Brille.
Jetzt werden Steuern erklärt.
Ja, und der geht so hart ab. Und ich muss sagen, in diesem Dorf gibt es eine Storyline. Da muss ich mal ein bisschen was zu sagen. Weil da geht's um ein Mädchen, das wurde entführt von einer Voodoo-Sekte und wurde zu so einem Giftmenschen geformt in einer Höhle.
Okay.
Also das Klassische. Die kriegt so viel Gift eingeflößt, dass sie selber giftig wird.
Okay, ja, diese Ninja-Technik.
Genau, aber bei ihr wird das quasi gemacht mit Voodoo. Aber ist genau das Gleiche.
Gibt's ja auch in Fate sowas Ähnliches.
Und dann gibt es einfach mehrere Folgen, die ist wie so ein Film mit einem Anime. Da geht es um die Backstory von diesem Mädchen, wie dieser Lieferservice die findet. So übelst in so Strahlenanzügen, die in so ein LKW lädt, die dann in so einer Hannibal Lecter-mäßigen Isolationszelle ist, die verschiedenste Experimente mit Tieren machen, die sie immer so reinschicken und gucken, ob sie jetzt mit dem neuen Schutzanzug, den sie trägt, das Tier am Leben bleibt im Raum oder ob es wieder stirbt. Und dann dieses Mädchen nicht nur die Kräfte versuchen zu kontrollieren, sondern auch das Mädchen versuchen zu verstehen, weil es ja übelst von einer Sekte völlig irre sozialisiert, es wurde ja nicht sozialisiert. Und das heißt, einer dieser Agents, der immer vom Lieferservice mit einem dieser Superkraftmenschen zusammenarbeitet, fängt dann an, sich mit diesem Mädchen zu beschäftigen. Und diese Folgen verdienen alle Preise, die es gibt. Das ist so krank, also wie emotional ich war, wie smart das ist, wie gut dieser Blick zu viel, wie er irgendwann es schafft, bei ihr irgendwelche Emotionen erstmal. Erstmal muss er überhaupt schaffen, Emotionen in ihr überhaupt zu wecken. Ob es jetzt Wut ist, ob es Trauer ist, ob Freude, scheißegal. Erstmal, sie ist völlig apathisch, wie so eine Waffe von der Sekte trainiert worden. Und das ist einfach so, so gut gemacht. Und da habe ich, also wie sie analysiert und resozialisiert wird. Und allein wegen diesen Folgen, sage ich, lohnt es sich, den ganzen Anime zu gucken.
Das finde ich interessant, weil oft hatten wir auch schon gesagt, dass es oft so ein kleines Psycho-Mädchen gibt, was halt so eigentlich genau dieselbe Backstory hat, ist halt so eine wandelnde Waffe. Und die sind dann meistens irgendwie Slapstick irgendwie inszeniert oder komplett drüber oder so wandelhaft. Aber hier mit so einem Untersuchung, sage ich mal.
Naja, er ist gleichzeitig denn sowas.
So ein bisschen wie bei Arrival, man versucht halt erstmal zu kommunizieren.
Das ist exakt, das wollte ich auch gerade sagen. Es hat mich auch so an Arrival erstmal dieses, wie nimmt man über Kontakt zum anderen auf, wie funktionieren die Spielregeln Also sie bauen ihr dann irgendwann so ein Anti-Voodoo-Suit, wodurch sie dann mit ihr sie richtig berühren können und so. Und das ist dann auch so ein Game-Changer, so menschlicher Kontakt und sowas. Oder die laden dann eine Kindergartengruppe ein und sagen, und setzen sie einfach mal rein und sagen, wir gucken mal, wie sie mit den anderen Kindern reagiert. So.
Und der Charakter wird dann, wenn er 3 Folgen kriegt, wahrscheinlich ziemlich wichtig, oder?
3-4 Folgen, der wird sehr wichtig. Weil unter anderem müssen sie diesen Charakter, sollen die töten im Dorf.
Okay.
Und dann lernt man die aber kennen und die Outcasts fangen dann auch an, Empathie für sie zu entwickeln und so. Und das sind, also dieser Charakter, ey, ich kann nicht mehr. Da ist diese ganze Storyline, man lernt sie von Kind an und so weiter und als Erwachsene und auch wie das alles aufgelöst wird, so, das geht ans Herz, aber ist auch irgendwie traurig, emotional, aber irgendwie auch schön. Ach, wäre das ein eigener Film gewesen, nur diese Storyline, dann würden viel mehr Leute darüber reden. Aber ich kann euch sagen, Tori the Outcast, ich habe mir notiert, für wen das ist. Ich habe eine 3-Punkte-Stichliste. Wenn ihr 2 dieser 3 Anime mögt, die ich jetzt nenne, dann guckt unbedingt Hitori the Outcast. Der erste ist, und jetzt kommt, der ist sehr, sehr beliebt, aber auch zu Recht der Vergleich, Chainsaw Man. Weil der ganze Humor, dieses mit, wir sind alle Freaks und sind sehr drüber, das ist erstmal sehr ähnlich wie Chainsaw Man. Die Härte ist ähnlich wie Chainsaw Man, auch manchmal die Düsternis. Und aber auch der Sexhumor, weil der Hauptcharakter notgeil ist.
Ach so, okay. Na gut, aber ja, wenn der Rest nice ist.
Das ist, würde ich sagen, ist der erste Part. Dann, wer Bungo's Stray Dogs Fan ist, greift hier auch zu. Weil sobald es von der ersten 2 Staffeln ist es so Kung-Fu-mäßig, also sobald es in Richtung Lieferservice geht, ist es so ein so die Detektei-mäßig fast teilweise, dieser Lieferdienst. Die sind eigentlich wie so Agenten oder Detektive auch. Und dadurch, ich hatte so ein Bungo Stray Dogs Chainsaw Man. Wenn man das mischt, finde ich, hat man Hitori the Outcast. Und das sind beides Anime, die ich sehr mochte. Und der Anfang, die ersten 2 Staffeln, die haben mich an Kenichi tatsächlich erinnert. Wo es noch sehr Comedy-mäßig ist und mehr um Kung-Fu und Training geht und andere Kung-Fu-Techniken.
Okay, aber klingt ja so, als ob dieser Schiff dann doch dem Ganzen gut getan hat.
Mir hat der sehr gut gefallen. Er war nur am Anfang sehr unerwartet. Also wenn die Serie komplett mit allem bricht, was du
aber kennst. Aber ist ja auch okay. Klingt ja jetzt auch so, als hätte er seinen Hauptstrang erstmal gefunden.
Ja. Und das möchte ich anmerken, weil ich habe den Film nicht umsonst geguckt. Da kämpfen die gegen den Nios. Die so ein verfluchtes Schwert holen, wo immer wer es trägt, tötet ganz viele und wenn der stirbt, geht seine Seele ins Schwert und der Fluch wird stärker. Darum geht's so. Auch sehr gut animiert. Die ganzen Ninjas und so gehen übelst ab. Wo du denkst, das ist für einen Film irgendein dritter Nebencharakter und dann geht der übelst ab einfach. Es ist einfach, ich sag's immer wieder, ich liebe einfach, wenn ganze Körper animiert werden. Ich hasse nichts mehr als Schnitt gegen Schnitt Sachen und das ist bei Hitori the Outcast einfach richtig gut. Und das einzig Schlechte, was ich an Crunchyroll sagen muss, es sind die schlechtesten Untertitel, die ich in meinem ganzen Leben jemals erlebt habe.
Von einem offiziellen Anbieter.
Von einem offiziellen Anbieter. Ich habe auch ganz viel mitgeschrieben, was da so passiert ist. Also, es geht erstmal weg, dass ihr andauernd nicht checkt, ob es Singular oder Plural ist, über wen er redet. Er wechselt in einem Satz teilweise 2-mal die Form. So, dann geht's noch weiter. Ausrufe und so enden nie mit T. Also verschwindet ist immer verschwinde. Also egal wann, jeder Ausruf ist, merkst du, ist komisch. Und es, wo man denn merkt, dass Google-Übersetzer oder eine AI, ich glaube aber nicht, dass es ChatGPT war. Ich sag dir, ich habe mit ChatGPT schon Sachen übersetzt. Der ist nicht so dumm. Weißt du, wer so dumm ist? Google-Übersetzer. Ich habe ein paar Beispiele. Ein Charakter heißt Ma. Also der chinesische Name Ma. Warum ihn in den Untertitel immer alle ansprechen mit Mutter oder Mom?
Beim Blade of the Guardians hieß er auch Ma.
Ja, wo man aber genau weiß, was der Fehler ist. Der hat Ma eingegeben und der Google
übersetzt. Das ist wie diese ganz schlecht übersetzten YouTube-Thumbnails und so.
Dann gab es Folgen, wo er die Untertitel, obwohl ich habe sogar Fotos gemacht, es stand die ganze Zeit Deutsch da. Er ist gewechselt zwischen Deutsch, Chinesisch und Englisch. Wo dann auf einmal, du guckst eine deutsche Untertitelfolge, auf einmal kommen da chinesische Schriftzeichen.
Das ist ja richtig mein Fuck.
Ja, und du denkst, was ist denn jetzt los? Dann mein Lieblingsfehler, also dann kommen auch noch ganz oft unnötige Kommas und Leerzeichenfehler, wo du merkst, hey, warum ist denn das Wort jetzt so weit weg vom anderen? Und was mir auch aufgefallen wird, ein Fehler, den ich krank fand, da stand, überleg, ist jetzt Rätsel, was könnte er gemeint haben, nachdem der deutsche Untertitel ist, du braten.
Braten, roast, you roast?
You bread. Er wird gesagt haben, im Original, you bread, für, ich weiß jetzt nicht, wie man es genau übersetzt, aber ich weiß, bread ist halt sowas wie du Schwein oder so, oder du, nee, man sagt, dass du so jung.
Ach so, B-R-A-T.
Genau, bread. Okay. Und es hat, im Untertitel stand, du braten.
Du brattern.
Und da merkst du, da habe ich bei den Untertiteln das erste Mal im Leben gemerkt, da hat einer richtig beschissene Arbeit. Ey, sei dankbar, wirklich. Also unsere 10 Follower, die würden sich deinen Namen merken. Nee, wir haben ein paar mehr. Ich danke jeden übrigens. Aber unsere Follower würden sich deinen Namen merken. Sei froh, dass ich den nicht rausgeschrieben habe. Ich habe noch nie so beschissene Untertitel gesehen. Wirklich. Teilweise in den späteren Staffeln war es schon ein bisschen, dass man wirklich sich konzentrieren musste, damit du nicht den Faden verlierst, weil da so viele Fehler am Stück drin waren. Das hast du noch nicht erlebt.
Das ist ja krass, hatte ich noch nie.
Ich hatte das auch noch nie. Alle schimpfen immer so viel auf Crunchyroll. Ich habe immer positive Erfahrungen eher mit Crunchyroll gemacht. Aber diese Untertitel waren echt Dreck. Also wirklich, das war so wirklich Google-Übersetzer eingegeben, gecopy-pastet und zurückkopiert. So, Crunchyroll stellt mich bitte dafür ein. Ich kann Google-Übersetzer besser. Ich lösche auch die Leerzeichen. Weißt du, was man richtig merkt? Die Person, die hier die Untertitel gemacht hat, hat nicht einmal Korrektur gelesen. Weil das so krasse Fehler sind, die fallen dir auf. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, klar.
Und wenn das dein Job ist, dann finde ich es nicht gut. Wenn ich hier einen Social Media Post mache und ein Wort falsch schreibe, egal, ich werde dafür nicht bezahlt. Weißt du, was ich meine? Aber jemand, der dafür bezahlt wird, finde ich.
Ja, na, vor allem ist es ja auch Schande. Das Produkt nicht nutzbar, dann fast schon. Ja. Zumindest schwerer.
Ja. Und zum Glück, diese Chinesisch-Wechsel waren nur in 2 Folgen. Also und auch immer nur eine Gag-Szene. Aber trotzdem denke ich mir, da dachte sich ja irgendwie, ach, der Gag ist egal. Sorry, das musste ich mal loswerden, weil mich das echt belastet hat. Weil ich bin jetzt, man muss auch sagen, die 6. Staffel, die Tori, der Outcast, läuft aktuell. Ich habe gestern die 3. Folge neu geguckt.
Ah, okay, cool.
Wusste ich auch nicht, habe ich bei Season auch nicht gesehen. Ich bin jetzt Fan und ich kann sagen, ich kann es auf jeden Fall empfehlen, gerade für alle Leute, wie gesagt, die Shonen-Fans sind oder die Chainsaw Man oder Bungo Stray Dogs-Fans sind, für euch ist das richtig super.
Ja, ich finde, es klingt nice und 1000-mal besser auf jeden Fall als Fulltime-Magister.
Das auf jeden Fall.
Deswegen werde ich von den Sachen hier dann wahrscheinlich den nochmal nachholen irgendwann. Klingt nach einem guten Tipp.
Ja, jetzt können wir zum letzten kommen, da kannst du uns ja nochmal.
Genau, das ist auch ein sehr frischer. Und zwar geht es um To Be Hero X. Lief auch letztes Jahr, hat 24 Folgen und gibt es auch auf Crunchyroll.
Ich ergänze nochmal schnell das Studio, auch wenn das soll sich heute nicht doppelt, Studio B-Dream.
Genau, ich schätze mal auch wegen diesem B. Es gibt noch 2 Vorgänger, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. To Be Hero ist auch schon älter. Da ging es um irgendeinen Kaufmann, der war halt sehr handsome, sage ich mal, und hat so dann irgendwie Toiletten verkauft. Und dann gibt es irgendeinen Fluch. Ich habe nur ein paar Folgen gesehen, das ist schon länger her. Und dann wird er aber hässlich und muss dann irgendwie auch gegen irgendwelche Kräfte kämpfen. Und beim 2., das kann ich tatsächlich auch noch nicht, da geht es eigentlich auch wieder darum, dass diesmal ein weiblicher Charakter
To Be Heroine.
Genau, irgendwo reingezogen wird. Und dann muss sie sich halt auch wieder durchkämpfen. Wo ich sagen muss, den 1. habe ich gedroppt, weil da zu viel Fäkalhumor irgendwie drin war und so irgendwie stumpfe Gags, halt wegen diesem Toilettenverkäufer. Das 2. habe ich nicht gesehen, aber der Trailer sah auf jeden Fall irgendwie noch mal geiler aus. Also können wir vielleicht irgendwo mal reingucken, keine Ahnung. Und das, was jetzt halt To Be Hero X ist, ist aber davon losgelöst. Also man muss das nicht gucken. Vielleicht hat man hier und da mal eine kleine Referenz, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber es ist nicht so, dass es da irgendwie Plot-Elemente gibt, die hier weitergehen, sondern es ist eine eigenständige Story. Und ja, man schaut eigentlich auch ziemlich schnell rein. Die 1. Folge hat auf jeden Fall ein krasses Pacing, habe ich mir aufgeschrieben. Und zwar erstmal zum Charakter. Ling Ling ist bei einer Werbeagentur.
Wollen wir es so aufbauen? Ich hätte eher gesagt, wie es erstmal allgemein aufgebaut ist.
Vom Setting her?
Also nicht mal Setting, sondern eher, das würde ich sagen, es ist halt eine Episodenstruktur extrem. Das habe ich selten so erlebt in einem Anime.
Am Anfang halt noch nicht und dann gibt es so einen Shift ab Folge 5 ungefähr.
Ich finde, das kann man sagen, es ist, finde ich, wie ein Marvelverse aufgebaut.
Ich finde halt diese 1. 5 Folgen und dann macht es halt eine Klammer auf und die, erst denkt man, okay, jetzt kommen halt 1-2 Folgen Flashback, aber danach kommen nochmal 1-2 Folgen Flashback. Dann irgendwie ein Flash-Forward. Also die machen eine riesige Klammer auf bis zum Ende der Serie.
Aber ich finde das eigentlich schon von den ersten Folgen, weil am Ende checkst du ja auch Sachen aus Folge 1. Also ich würde sagen,
diese das Klammer, auf jeden Fall, ja.
Das check, ich gebe dir recht, das checkt man nicht direkt, das checkt man erst ab den späteren Folgen. Ich
finde halt, in den ersten Folgen hast du halt eine Story, wo du halt bei einem Charakter bleibst.
Ja.
Diese 5 Folgen und dann passiert halt was. Und um das zu erklären, machen sie dann halt eine riesen Klammer auf. Das finde ich, machen sie aber auch gut.
Ich finde es auch richtig gut. Ich finde halt, das ist wie Marvel, warum Marvel Wars auch funktioniert hat, wie es mittlerweile ist, eine andere Sache, und DC nicht, weil Marvel sich die Zeit genommen hat, jeden Charakter genug Zeit zu geben und ihn zu etablieren.
Und es hat mich auch sehr an Ishura erinnert.
Mich auch.
Nicht ganz so fragmentiert, sondern alles noch ein bisschen besser gebunden, und es führt am Ende auch innerhalb dieser Staffel schon vieles zusammen. Das finde ich halt auch definitiv besser als bei Ishura. Und ach so, ja, vielleicht noch zum Setting selbst. Es geht halt um Superhelden.
Ja,
könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, ein bisschen härter halt wie bei The Boys. Und das ist so, du hast so ein Heldenagenturen gibt's, und wenn du halt, ich glaube, es heißt Vertrauen auf Deutsch, viel Vertrauen hast von deinen Followern, hast auch so eine Zahl am Arm wie bei InTime und siehst halt, oh, meine Follower, meine Power ist quasi so hoch, wie ich halt Follower hab. Und danach sind die auch eingeteilt und wohnen in so einem riesigen Heldenturm. Und je weiter man hochkommt, desto krasser ist man halt wirklich. Und das geht halt wirklich sehr hohe Power-Levels. Aber gleichzeitig ist es so, wenn du halt das Vertrauen verlierst, dann wirst du direkt gedebufft. Und das ist in dem ganzen Anime halt auch so ein Ding. Es geht so ein bisschen immer hoch und runter, wie die Follower halt sind. Dann sieht man immer so eine Social-Media-App. Finde ich auch lustig, dass die FOMO hieß.
Ja.
Irgendwie ganz gut. Und die wird halt auch oft eingeblendet und auch benutzt als Werkzeug von verschiedenen Fraktionen. Und auch in den Kämpfen, wer dann an wen glaubt, weswegen erhöht dann oder verringert die Kraft und so. Und damit wird halt viel gespielt. Aber das wird tatsächlich mehr aufgegriffen, als ich am Anfang dachte, weil sie sogar noch versuchen, da so eine Erklärung zu liefern, wo ich mir auch so dachte, okay, das machen sie jetzt auch noch auf.
Ey, da dachte ich wäre so im Arsch in diesem Setting. Sie sagen, warum?
Warum?
Wenn ich für andere Menschen kämpfe, gucken die mich hinterher immer an und denken sich, was ein Vollassi. Wirklich, ich habe so 2 Beispiele, wo ich wirklich an diese App und dieses Universum dachte, wegen dem wäre ich so im Arsch. Ich kann mich noch erinnern, als ich mal im Arztzimmer war, wegen irgendeiner Corona-Impfung, also irgendeine Impfung, keine Ahnung, habe ich nur gewartet. Und dann ist da so ein deutsches Assi-Paar. Auch egal, von wo es kommt, aber auf jeden Fall so ein übelstes Assi-Paar. Und die setzen sich beide ins Wartezimmer und gucken sich unterschiedliche Videos auf voller Lautstärke an. Nebeneinander. Nicht mal, dass einer was anmacht und die gucken beide an. Nee, die beschallen sich. Also es war so krank laut.
Echt absurd.
Und dann habe ich die halt vielleicht zurechtgewiesen und die angeschrien, dass sie die Scheiße ausmachen sollen und ich mich sonst vergesse. Und alle in diesem Wartezimmer haben mich angeguckt, als wäre ich der Vollassi. Nur weil ich laut geworden bin. Und dann denke ich mir so, nee, ihr seid die Vollassis. Ich bin hier der Superhero. Wo ist mein Vertrauensteil, die hochgeht? Hä? Und guck so in die Gesichter der Leute. Und ich habe so ein -1 auf meinem Arm bestehen. Oder das Gleiche ist auch in Supermärkten immer. Wenn ich mich dann anfange, mit Leuten zu streiten, die meinen, sie können sich jetzt an mir und mehreren Leuten vorbeidrängeln, und ich fange da an zu schimpfen, dann fangen an teilweise Leute, an denen auch vorbeigedrängelt wurde, an zu sagen, ich will doch gar nicht so schlimm, regen sich doch nicht so auf. Und ich denke mir so, du
was
bist
ist bei denen denn?
Was bist du für ein verräter Schwein? Ich reg mich doch stellvertretend für dich mit auf. Und darum ist meine Erfahrung, ich wäre in dieser Welt absolut verloren. Weil wenn ich versuche, was für andere Menschen zu machen, kann ich es anscheinend nicht auf so eine sympathische Art und Weise machen, dass man ein gutes Social-Media-Video draus macht.
Deshalb brauchst du Management.
Das stimmt.
Und das gibt's auch in der Serie ziemlich viel. Ja, in der ersten Folge ist es nämlich so, dass dieser Ling Ling halt nur so ein Werbemanagement-Beauftragter ist, macht halt diese Heldenkampagnen, um eben genau das zu verhindern, weil die machen ja auch mal fragwürdige Sachen.
Wenn, dann brauche ich auch Frau Huan, weil so heißt sie seine Managerin.
Die Hauptmanagerin,
ich hatte direkt Crush. Ich hatte so hart Crush.
Sie hat auf jeden Fall immer einen Plan.
Und sie ist so gestylt wie so eine ägyptische Göttin in der Moderne.
Allgemein vom Stil her können wir ja mal beschreiben, es ist halt erst so hauptsächlich so 3D-CGI, aber gemixt halt mit viel 2D-Elementen. Ich würde es am ehesten mit Arcane vergleichen. Mixt dann aber später noch viel mehr 2D-Anime-Elemente rein. Es springt halt oft ganz wild hin und her. Das finde ich auch interessant. Am Ende wird es, finde ich, ein bisschen sogar auch erklärt. Aber ich finde es halt auch wichtig zu sagen, dass sie das zwar machen, aber es auch irgendwie immer nailen. Und dadurch können sie halt verschiedene Sachen unterschiedlich darstellen und artistisch einfach geil aufbereiten.
Ja, also ich habe mir am Anfang gedacht, ich finde das 2D wunderschön. Und hab nicht verstanden, warum es 3D war. Ich habe mir geschrieben, 3D ist okayisch, 2D könnte der schönste Anime des Jahres sein, theoretisch. Aber wie gesagt, es wird, ich will es auch nicht spoilern, aber im Kontext der Serie wird es noch was erklärt, wodurch wirklich dieser Wechsel sogar in dem, also wie es aussieht, 3D, 2D und noch irgendwelche Misch- und 2D, Doppel-2D, ist jetzt schwer zu erklären. Wenn ihr es sehen würdet, wüsstet ihr, was ich meine. Das macht wirklich inhaltlichen Sinn. Und dadurch denkt man sich irgendwann nur Hut ab, damn. Also was mich am Anfang genervt hat, fand ich am Ende, als die Klammer nämlich zugemacht wurde, dachte ich, wow, sieht das geil aus und ist das mal ein geiles Konzept für einen Look von einem Anime.
Ja, fand ich auch richtig gut.
Und was man auch sagen, ich würde mit dem Setting noch weitermachen. Wir haben ja gesagt, es gibt diese Beliebtheits- und Vertrauensrankings quasi. Und dann ist das große Ding im Anime quasi, es gibt natürlich auch super Schurken, wo es Helden gibt. Und die stellen halt fest, was ist konstanter als Vertrauen? Weil ein Shitstorm gibt es auch in der heutigen Welt überall immer. Furcht. Wenn die Leute Angst haben, ist das viel konstanter als so Vertrauen. Da muss man viel weniger sich dafür anstrengen. Und das
erklärt halt auch, warum es Bösewichte gibt mit Superkräften.
Genau, aber da muss ich sagen, das ist die ganze Zeit so ein bisschen plakativ gesellschaftskritisch. Da kam ich nur mit den Augen gedreht, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte, ja komm, jetzt erzählen sie wieder einen Monolog, warum Furcht krasser ist als hier Vertrauen. Und der Superheld erzählt, warum Vertrauen besser ist als Furcht. Ich dachte mir, komm, jetzt box ihm in die Fresse, es reicht. Das habe ich schon in 1000 anderen Superheldenfilmen gesehen. Allgemein finde ich auch, dass das diese Superhelden so diese bösen Fassaden haben. Das ist mal, hat man leider jetzt schon in The Boys und Invincible, habe ich auch als Beispiel, hat man das schon erlebt. Dadurch hat einen das nicht mehr so geschockt, fand ich. Es ist natürlich cool und auch cool umgesetzt,
wie es gemacht ist. Ja, nee, geschockt nicht, aber ich finde, wie gesagt, die haben es gut umgesetzt. Teilweise auch lustig, teilweise sehr auch ergreifend, auch teilweise sehr düster.
Ich habe auch geheult in dieser Serie, muss ich sagen.
Also da gibt es auf jeden Fall für jeden auch einen Charakter, glaube ich, womit man bonden kann.
Ja.
Und das ist halt auch ziemlich cool gemacht.
Und dann habe ich auch noch eine letzte Sache zum Setting. Wir haben ja dieses Vertrauen-Ranking erklärt. Die Bösewichte basieren auf Furcht. Jetzt ist noch eine interessante Sache. Also die Superhelden kämpfen alle paar Jahre, ich glaube alle 2 oder 3 Jahre war es. Das ist das Dümmste, was ich je in einem Anime gesehen habe. Wirklich. Denk da möchte ich jetzt mal ein paar Sachen hinterfragen. Die kämpfen alle 3 Jahre, kämpfen die 10 beliebtesten und somit mächtigsten Helden, die es überhaupt gibt, in einem Kampf teilweise auf Leben und Tod.
Ja, den Aspekt habe ich nicht verstanden.
Nee, das ist die Spitze vom Eisberg. Also, die kämpfen auf.
Dass sie irgendwann gegeneinander kämpfen für Rank-Up, finde ich jetzt nicht so verwerflich.
Ja, aber erstmal auf Leben und Tod.
Ja, das meine ich.
Alle gleichzeitig bei einem Turnier, dass jeder Superschurke weiß, jetzt ist Turnier nächste Woche. Naja, lass mal nächste Woche unseren Superplan machen. Nee, alles darauf. Wir legen alles auf diese eine Woche, wo dieses Turnier ist, weil da sind ja die Superhelden beschäftigt. Das ist doch das Dümmste auf der Welt. Das ist so, als würde hier in unserer Stadt sagen, ja, alle Polizisten oder so, alle krassen.
Also wie bei Batman 1 und 2 und 3.
Ja, mit den U-Bahn-Tunneln.
Ja, immer ein U-Bahn-Tunnel. Mhm. Alle verfügbaren Kräfte.
Ja, also das dachte ich mir. Also nicht nur, dass die übelst ihre Superhelden verschwenden und verbrennen die ganze Zeit, die teilweise seit einem Jahrzehnt eine gute Arbeit machen.
Das ist wie bei Blue Lock, du darfst nie wieder Fußball spielen.
Ja, die laden auch noch zusätzlich die Schurken ein, in der Zeit ihre größten Geschäfte abzuwickeln. Da dachte ich mir nur, das ist richtig dumm. Und auch, denn
dann können aber andere Helden sich Fame holen, wenn sie die verteidigen.
Ja, aber trotzdem.
Wird aber nicht so gemacht.
Ja.
Auf jeden Fall wird darauf nicht eingegangen.
Die beste Chance in der Zeit als Held aufzusteigen ist, dass die mindestens 5 Leute töten in den Kämpfen und du dadurch Platz 6 bis 10 auf einmal frei ist. Ja, das ist jetzt so das Grundsetting, was wir haben. Das ist hier ein bisschen wichtiger, dass wir es so, finde ich, einmal aufmachen. Vielleicht auch, man muss sagen, es gibt auch Übernatürliches, es gibt auch Aliens, volle Programm.
Ja.
So genau. Wie das in Superhelden auch so ist, in Marvel, DC wäre es jetzt genauso. Und jetzt gibt's, da können wir ein bisschen vereinzelt drauf eingehen, können wir mal mehr und mal weniger. Ich habe mir mal rausgeschrieben, was für Einzelgeschichten es quasi gibt, über welche Charaktere. Und die erste, hast du so angesprochen, ist Nice mit Ling Ling. Da wolltest du vorhin anfangen.
Genau, das ist auch mit die erste Szene dieser Werbeagentur. Ja, Praktikant, würde ich jetzt nicht sagen, er arbeitet da schon, aber er wird halt gefeuert, weil irgendwas schief geht.
Und dann er arbeitet da.
Ja, aber er wird gefeuert dann.
Ja, ja, achso, weil du erst Praktikant gesagt hast.
Naja, er wird von seinem Chef halt immer so ein bisschen wie so ein Praktikant behandelt.
Ja, gut, aber ich glaube, so wird einfach der durchschnittliche japanische Mitarbeiter.
Da wird er schon normal arbeiten.
Ja.
Und wie das dann halt so ist, hat seine Kisten in der Hand, steht auf dem Dach und guckt erstmal nach unten. Und sieht dann aber so eine Werbung vorbeifliegen, die er selbst gemacht hat, und fasst dann doch neuen Lebensmut oder überlegt zumindest nochmal. Und in dem Moment kommt Nice, sein Vorbild auch,
Superheld,
als Held, der Strahlemann überhaupt, an ihm vorbei, mit so einem übelsten Cape-Auftritt, macht so eine coole Fingergeste und stürzt dann nach unten in seinen Tod.
Ja.
Und er weiß überhaupt nicht, was abgeht. Und das finde ich so schon, dann ist man auf einmal irgendwie in der Episode drin und fragt sich, okay, Moment, was passiert denn jetzt?
Da hatte ich übelst Boys-Feeling, wenn ich ehrlich bin, so vom Vibe. Und dann natürlich, was macht man dann? Das kann man ja schon mal sagen. Dann wird Ling Ling geschminkt.
Genau, ist ja schlechte PR, das geht jetzt nicht.
Ja, ja, das geht nicht. Wir brauchen jetzt einen neuen Ling. Das ist so eigentlich, was die Verschwörungstheoretiker immer Hollywood vorwerfen. Miley Cyrus ist ein Klon, Kanye West ist ein Klon, sind alle Klone. Und so ähnlich ist Nice dann.
Und dadurch, dass sie aber an Nice glauben und er jetzt quasi als Nice auftritt, kriegt er den Fame, weil sie jetzt an ihn irgendwie glauben. Und dann wird da die Frage aufgeworfen, was macht den Helden dann überhaupt aus, wenn das anscheinend jeder sein kann. Und
Hauptsache Likes.
Andersrum kann es halt jeder, wenn du genug Likes hast. So.
Ja.
Das ist die Moral der Geschichte. Und die Managerin zwingt ihn dann halt, diese Charade aufrechtzuerhalten. Dann werden sie voran, werden dann halt.
Ich hätte für sie auch gemacht, ich schwöre. Ich bin für dich nice und noch viel nicer.
Only got one shot, one opportunity.
Ja.
Und dann geht's halt auch in so eine Talkshow, weil er halt noch diese Freundin hat.
Das ist halt auch echt gut gemacht, so schon überlegt, denn das in irgendwelchen Dating-Shows ist und Reality-Formaten und so eine scripted Hochzeit oder Verlobung.
Das ist wichtig, das ist der nächste Schritt für die Follower-Base.
So wie damals mit Sarah Connor und Mark Terenzi.
Da steigst du bestimmt einen Rang auf.
Ja, und das finde ich auch echt gut. Vor allem, dass du dadurch, dass du irgendwie gutes Trash-TV machst, wirst du ein stärkerer Superheld. Schon super. Wo ich sagen muss, ich hätte es für Frauen gemacht, aber es wäre auch mein persönlicher Albtraum. Also ich stelle mir nichts Schlimmeres vor, das gibt es ja auch oft Leute, mit wem wirst du für einen Tag tauschen wollen auf der Welt? Das klingt echt überheblich, aber ich will mit niemandem tauschen. So, ich bin auch deswegen kein Cosplayer, weil also wenn ich ein Cosplay mache, würde ich mich selber in einem Universum darstellen. Und so ähnlich dachte ich mir die ganze Zeit, ist mir alles zusammengezogen, wenn Ling Ling auf einmal nice sein soll. Ich so, oh nee, das ist ja meine Hölle. So, das muss ich ja sagen, aber das setzt schon auch wieder, das habe ich schon öfters gesagt, aber es setzt halt perfekt den Ton. Ja. Das ist halt diese Metaebene unter Helden auch hinterfragt und nicht einfach nur um eine klassische Gut gegen Böse Geschichte geht, sondern auch, wie funktioniert das System dahinter.
Genau, und dann gibt es diesen Talkshow-Host, das sieht man auch, der hat sich zum Ziel gesetzt, die jetzt auffliegen zu lassen, weil er genau weiß und dabei seine Brille richtet, dass das nur ein Fake-Couple ist und die nicht real sind. Also will er die Masken fallen lassen und stellt halt übelst detaillierte Fragen und hat so einen Lügendetektor, alles noch schnell umgeskriptet bei dieser Talkshow. Und dann lädt er noch irgendwie den Chef ein. Und dann gibt es einen Kampf gegen so einen, wie soll ich das beschreiben, so einen Steampunk-Frosch-Venom-Roboter. Und halt gegen er jetzt, der Nice spielt. Und das ging auch schon ziemlich gut ab. Und hat man schon gesehen, wie sie es halt gut mixen können, finde ich. Und das ist alles Folge 1, worüber wir hier reden.
Ja.
Deswegen, also das Pacing Folge 1 zieh dann einfach rein.
Und das ist dann halt die Episode von Nice quasi, die endet, glaube ich, Episode 4 oder so. Und das ist dann halt auch, die endet mit so einem Moment, wo man sich denkt, was zur Hölle passiert denn jetzt auf einmal? Und dann Schnitt, nächste Folge beginnt, neuer Charakter wird introduced. Und das, was du meinst, die Klammer wird quasi aufgemacht. Die wird auch ganz am Ende erst zugemacht, der ersten Staffel.
Ja, das können wir vielleicht dazu sagen. Also, wenn ihr euch wundert, mir ging es halt so, ich wusste es halt nicht, aber ich wusste eh, dass ich alles gucke. Nicht haltet durch, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Die Charakterepisoden sind nice. Deswegen, das macht alles Sinn.
Die sind
und es
aber
ist auch so gedacht. Also.
Ich muss aber auch sagen, ich finde die Charakterfolgen auch unterschiedlich gut.
Ja, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, wie gesagt, man findet da schon was für sich.
Ich persönlich fand die nächste tatsächlich mit am besten. Die ist von E-Soul, heißt der. Das ist so ein robotermäßiger Superheld. Und da will ich gar nicht so, da ist es schwierig so drauf einzugehen, da geht's quasi darum, es ist einer so, wie heißt das, ein Imitator, wie so ein Elvis-Imitator.
Ja, oder wie in Japan so, gibt's ja mal so Aufführungen von, weiß nicht, wahrscheinlich auch Kamen Rider oder so, wo halt, oder Power Rangers, die auf einer Bühne dann für Kinder performen und dann halt die so eine Bühnenshow abliefern und er ist einer davon und hat aber noch gleichzeitig einen Crush auf eine und dann will er aber bei so einem Wettbewerb mitmachen, wo man halt dieses Vorbild trifft und vielleicht sogar wie er werden kann.
Viel wichtiger ist, er geht halt viral, kann man sagen.
Genau.
Dadurch eine Heldentat, die er macht. Und dann ist es ein interessanter Ansatz, wenn der Imitator auf einmal berühmter wird als das Original und dann auf einmal die Differenzen zwischen dem E-Soul-Imitator und dem OG E-Soul, der es gar nicht so gut findet, dass seine Fans jetzt abwandern zum New School E-Soul. Das ist, als würde sich heute einer Eminem nennen.
Ja.
und die Fans sagen ja dann, New Eminem ist viel geiler. So hat sich das angefühlt. Das ist auch ein interessantes Konzept.
Ja, und auch dieser OG E-Soul, auch wie der inszeniert wird.
Ja, wie die Kämpfe, das muss man auch mal sagen, die Kämpfe nice. Sind auch, wie wir es heute schon oft gesagt haben, unfassbar nice. Und wir sind halt auch so eine Action-Sims, die auf gute Animation stehen.
Ja,
und darum hatten wir auch Bock auf diese China-Folge und wir wurden verdammt nochmal nicht enttäuscht. Nee,
wirklich nicht.
Also,
ich verfluche so, mein Fernseher ist echt Anfang des Jahres kaputt gegangen. Pünktlich, so wahrscheinlich mit den besten Animationen, die wir seit langem geguckt haben. So.
Das stimmt. Und auch wirklich back-to-back.
Also, ja, rest in peace, aber schon sehr, sehr geil. Also, gar keine Frage. Ja.
Und was ich auch interessant finde, weil Nice und E-Soul, die ersten zwei Episoden, E-Soul hat irgendwas in mir getriggert, weil da geht es darum, was ist auch, wenn ein Mensch einfach null Vertrauen hat. Weil man wird sogar erklärt, wenn selbst nur deine Eltern an dich glauben oder so, hast du schon eine 1 oder eine 2, wen es auf dem Handgelenk stehen. Aber er hat wirklich eine 0. Also das ist echt ein mieseres Leben, was er hat, so was Vertrauensvorschuss angeht, zumindest ihm gegenüber. Und die ersten zwei Episoden sind aber trotzdem relativ ähnlich. Klassisch dieses Heldensetting und so.
Mhm.
Und die dritte Episode bricht dann auf einmal wieder komplett raus, finde ich. Da geht's um, ich habe geschrieben Lucky Idol Girl, ich komme mich nicht mehr ganz in den Namen.
Ich habe immer Lucky Chloe gedacht, aber das ist aus Tekken.
Ja, ich glaube
Lucky Cyan, also wie Cyan die Farbe.
Ja, Lucky Cyan. Und da geht's darum quasi, da will ich auch gar nicht so ins Detail gehen, aber sie hat die super Kraft, wenn sie Leute berührt, bringt sie denen ganz viel Glück. Oder kann ihnen gute Tipps geben, so wie ich sagte, genau. Die Lottozahlen.
Und zieht ja auch den Super Rare aus dem Booster.
Ja, sowas. Und dann geht es darum, wie sie im Waisenhaus ist und das Waisenhaus durch ihre Superfähigkeit und wie das verschiedene Leute im Waisenhaus etc. ausnutzen, zu einer Art Sekte wird. Und das ist ultra geil.
Wie es auch so von kleinen Alltagssachen so, ey, welches Booster soll ich denn nehmen? Oder, ey, keine Ahnung, ich will jetzt da oder dahin heute Nachmittag.
Sollte ich heute reden? Okay, hier reden wir mal weiter. Ich bin gerade an einem Hustenanfall fast gestorben.
Ja, wir konnten Schlimmeres verhindern.
ja, ich weiß gerade gar nicht mehr so richtig, wo wir waren, weil ich gerade einfach fast gestorben bin. Wir waren
Lucky Cyan hatten wir.
Ja, bei Lucky Cyan waren wir.
Ja, sie wird ja von einem Journalisten, der wird ja auch später noch aufgegriffen, quasi gefunden. So ein Flugzeug ist abgestürzt und eigentlich ist es ja komisch, weil es ja Helden gibt. Und dann gibt es so einen investigativen Journalisten, der sich da hinschleicht und sieht, dass einer oder eine in dem Fall überlebt hat und bringt ihn dann zu diesem Waisenhaus. Und dann sieht man halt da ihre Story. Ja, genau. Und weiß nicht, inwieweit, wir haben es mit der Sekte schon angesprochen, sie wird sich natürlich daraus irgendwie befreien.
Ja, da würde ich auch gar nicht so drauf eingehen. Ich fand es nur so interessant zu sagen, was für ein fucking Settingwechsel das ist, wie es auf einmal von Superheld zu Waisenhaus ist, entsteht eine Sekte. Das fand ich schon sehr anders und dadurch sehr cool. Und ich bin halt auch so, ich gucke auch jede True Crime Doku, wenn es um Sekten geht. Wenn es um Sekten geht, bin ich am Start. Und auch wie das, diese ganze Sekten-Storyline, auch der Journalist, den du angesprochen hast, wie sie selber, wie das alles noch verwoben wird später. Und man kennt sie ja schon vorher.
Und das finde ich halt auch cool. Man sieht viele Charaktere am Anfang, die man dann später in Flashback nochmal sieht oder halt auch in Flashback von anderen Leuten sieht man ja noch so Randfiguren, die dann öfter mal auftauchen. Und dadurch hast du halt zum Beispiel auch für diesen Talkshow-Host später ein ganz anderes Bild noch von ihm. Und das machen die halt richtig gut. Also diese Flashbacks, wie gesagt, sind echt gut connected.
Und danach geht's eigentlich weiter mit noch einer der klassischsten Superhelden-Storyline gefühlt. Ja, geht's um Queen. Die ist ein bisschen, habe ich mir vergessen?
Es gibt noch eine Episode, die ist halt ein bisschen eher um das Setting zu erklären. Also geht um Standmann, so hieß er im Deutschen.
Ja, aber den habe ich eher zu
Oder war es noch davor, meinst du?
Der war noch bei Nice, glaube ich sogar, oder?
Ja, okay, das kann schon sein.
Bei Queen geht's, die Queen ist halt so der Standardcharakter so ein bisschen. Emanzipierte Entschlossenheit. Als Charakter, so würde ich es bezeichnen. Sie ist halt super talentiert, sie ist übelst ein Supergenie. Hat
ja, Ehrenstudent, alles mit Bestnote.
Genau, und macht direkt eine Ansage, ich werde die Nummer 1 Heldin und dann kann ich ganz viel hier neu regeln.
Und, das und die Ganze, Jüngste auch noch.
Ja, und das System neu auffahren. Die ist so ein bisschen, ich weiß nicht, hattet ihr auch so Mädels in der Klasse, wenn der Lehrer gesagt hat, ich brauche hier ein paar starke Jungs, um ein paar Stühle zu holen, dann ist immer so ein Mädel mit aufgestanden und sagt, ich mache auch mit. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, emanzipiert zu sein. Aber dieses so etwas zu sehr Gewollte, Das habe ich bei Queen auch so ein bisschen rausgelesen. Allerdings muss ich sagen, Queen geht sowas von nice ab.
Ja, also der Style-Regler ist auf jeden Fall ganz oben.
Ja, also sie ist auf jeden Fall mein Lieblings-Superheld aus der ganzen Serie.
Tatsächlich auch Szenen, die ich als erstes mitgesehen habe aus dem Anime.
Obwohl, einen habe ich vergessen. Ah, eine meiner zwei Lieblingscharaktere auf jeden Fall. Und da gibt es so ein Frauenkampf, wenn Queen gegen eine andere Frau kämpft. Da müssen wir jetzt nicht genau drauf eingehen, wer gegen wen und warum. Und das Setting ist geil. Die kämpfen an so einem Containerhafen.
Das hat mich an Fate Stay Night erinnert. Der Kampf Berserker gegen Saber. Weil das ist genau so ein Hafen. Fast dieselbe Farbstimmung. Aber ich finde, hier geht er noch mal mehr ab.
Der geht, also wenn die sich da durch die Container durchkloppen.
Richtig nice.
Also das hat auch was Superman-eskes auf einmal. Wie die, also gut, sind auch Superhelden, aber wenn die sich da wirklich so, oder Super Saiyan-mäßig, wenn da ein Schlag ist und die fliegen erstmal durch 10 Container und es wumst auch, du hast auch das Gefühl, es ist nicht so, oh wow, so much power, so much wow. Nee, du spürst diese Power richtig. Und das ist super. Und Queen ist einfach, ist nicht so die aufregendste Episode, ist aber einfach ein ultra geiler Kampf.
Ja, genau. Vorher gibt es noch, wie gesagt, wie immer so eine kurze Zusammenschnitt, warum die überhaupt kämpfen, ob das vielleicht nötig gewesen wäre oder nicht, kann man sich dann fragen. Und dann clasht es halt und das ist halt auch wieder geil, dann inszeniert.
Dann haben wir, die nächste Episode, ich fand die ganz sympathisch gemacht, aber im Endeffekt weiblicher Iron Man. So ein Girl, was
Roboter baut. Ach, mit dem Labor und so.
Ja, fand ich, es sind sympathische Sachen, ist auch lustig, ist auch wieder. Ich liebe halt auch Iron Man im Marvelverse dafür. Ich bin halt so ein Gadget-Freund. Ich freue mich, wenn du so einen Anzug hast, wo so 5 Klappen rauskommen und dann kommen da nochmal 5 Kapseln raus und die bauen sich neu zusammen und machen irgendwas. Mhm. Es ist einfach so, dieser Prozess der Darstellung ist cool. Also, wie soll ich euch das erklären?
Die Vorbereitung.
Ja, also, wenn jemand nimmt so seine Hand und macht wah und schießt so einen Laser, wah, so. Ist lame, finde ich, weil es irgendwie langweilig. Aber wenn derjenige die Hand hinhält und Nanobots bauen einen Handschuh aus nichts auf und eine Struktur entsteht, dann lädt der Laser am besten noch in irgendeiner geometrischen Form und dann macht der Bam, dann ist cool. Auch wenn es der gleiche Laser ist.
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Auch hier Baseballschläger ist auch nicht einfach nur ein Baseballschläger, sondern halt mit den Gadgets wird es nochmal viel nicer.
Genau, und darum. Ich mochte die Robo-Girl, habe ich geschrieben, oder Robo-Bunny-Girl, mochte ich sehr gern, aber ist mit das, wie soll ich sagen, das Standardmäßigste, würde ich sagen, von fast allen Episoden.
Ja, schon. Aber ich mochte auch ihren Gegenspieler, DJ Disco. Ja. Einfach so ein Typ mit einer Disco-Kugel als Kopf. Eigentlich ein bisschen wie Mysterio, nur so Cyberpunk in der Richtung.
Kennt man aber, also ich will jetzt auch nicht die Fähigkeit genau einsehen, aber selbst die ist auch sehr standardmäßig. Die kennt man aus jedem zweiten Anime.
Ja, das Design war aber trotzdem cool, fand ich.
Ja. Und dann, das ist eine Episode, die fand ich ganz schwierig um Ghostblade. Das ist so der Standard-Assassins-Typ. Und zwar, ich bin halt Vegetarier und er war halt früher Metzger. Und dann wird er halt sehr eindeutig gezeigt, ich fühle so ein bisschen seinen Charakter, der geht dolle darauf ein, ach, alle sind die ganze Zeit so laut und ich will meine Ruhe. Das fühle ich, den Part. Und ja, ich rede viel. Aber nur weil man viel redet, heißt das nicht, dass man nicht auch seine Ruhe will. Ich rede ja genug auch für mich selber.
Ja, braucht mal Ruhe.
Ja, und bei Ghostblade, einerseits habe ich den sehr gefühlt in ganz vielen Sachen, aber diese Kälte gegenüber anderen Lebewesen und Tieren und auch gegenüber nicht nur den Tieren, am Anfang Metzger, sondern auch er so ein bisschen der Assassin der Vereinigung, kann man sagen, der losgeschickt wird, wenn irgendwer Mundrot gemacht werden soll.
Ja, er ist so krass Assassin, dass er nicht mal redet.
Ja.
Die Leute rufen ihn an, einfach nur, um ihm Sachen zu sagen. Und sie wissen, es wird ausgeführt. Ja, aber auch wie diese Folge, dieser Flashback dann wieder inszeniert wird, das war ultra stressig, einfach diese Folge zu gucken. Und das, also.
Ja, ich fand's halt schlimm, weil ich am Anfang hassen wollte und am Ende hatte ich Empathien für ihn und jetzt bin ich emotional komplett verwirrt. Ich weiß nicht.
Das ist halt ganz ambivalent und ja.
Ich will's auf jeden Fall, ich will's weitergucken, allein wegen Ghostblade, damit ich weiß, was ich von ihm halten soll, weil aktuell kann ich da noch kein finales Fazit sagen, ob ich ihn mag oder nicht.
Er ist auf jeden Fall nicht so ein klassischer Edgelord, der da noch feiert oder Poser-Moves macht oder so. Das ist er definitiv nicht, sondern da machen sie mal was Neues, finde ich.
Und dann kommt, ja, dann kam die Episode. Die fand ich auch ein bisschen lame. Mit dem.
Ich weiß gar nicht, was kommt mir als nächstes.
Mit dem Kind, mit dem Tier.
Hier, das hat ja auch mit Ghostblade zu tun, ja.
Ja, genau. Es gibt quasi ein Kind Und da wird irgendwann, erfährt man, ja, sein Vater hat ihm mal so ein Alien mitgebracht. Das ist so ein Tierchen. Und das kann sich halt je nach Emotionen des Trägers ein bisschen verwandeln und abgehen. So, bei dem Vieh ist aber ein bisschen das Problem, finde ich. Also erstmal, es hat immer nur so voll aufgedrehten Modus oder gar nicht.
Ja, er trainiert das auch nicht wirklich.
Er trainiert das Vieh nicht. Er ist auch selber mega untrainiert. Er kann ein bisschen Bumerang werfen. Und tut mir leid, ich hatte schon mal das Rabbit Hole Bumerang. Ja, und ich habe mir diverse so 50-jährige Uwes angeguckt, die irgendwo auf dem Feld stehen mit einem Bumerang. Okay, also musst du werfen. Und die können das. Also tut mir leid. Ich glaube nicht, dass er so viel Training da reingesteckt hat. Es gibt auch, gibt es nicht in DC sogar so einen Bumerang-Typen, der geht übelst ab. Der hat verschiedene Bumerangs. Die einen explodieren, die anderen machen das. Also der ist wahrscheinlich der lämste Held von allen.
Er hat ja auch seine Fähigkeit. Ist auch interessant, diese Fähigkeiten, wie die verliehen werden oder was man für einen Quirk kriegt, sage ich mal, hängt halt auch damit zusammen, weswegen du deine Follower hast. Also zum Beispiel, es gibt einen Feuerwehrmann und das Kind hat halt an ihn geglaubt, dass er diesen Betonbrocken hochhalten kann und stehen bleibt. Deshalb wurde er zu Standmann und der kann dann halt immer stehen. Er wird, geht niemals in die Hocke, übrigens auch beim Scheißen nicht, das wird gezeigt. Mieses Schicksal. Und was das halt mit ihm macht, als Held, als Figur natürlich, aber auch was es ihm quasi die Downside bringt. Und ja, hier ist es auch so. Man sieht halt, wie er, weil er halt schon lange eine Connection hat mit diesem kleinen Pet, sage ich mal, denken halt die anderen, weil er eine große Situation deeskaliert, dass er der krasse Tamer ist. Und deshalb kann er eigentlich quasi nichts anderes, außer dieses Tier irgendwie im Staum halten.
Aber selbst das klappt ja nicht mal immer so richtig.
Nee.
Ich fand auch diese,
das meine ich halt, er macht dann halt aus dieser Fähigkeit nichts. Das ist das, ja, Problem, finde ich.
Ich fand halt da interessant, dass du diese Storyline hast, da wird dieses Alien-Thema und es gibt hier irgendwelche UFOs, die abgestürzt sind, werden da aufgemacht. Das fand ich spannend. Aber ihn und das Tierchen, und ich mag immer sonst Tierchen.
So ein Anubis-Vieh sah auch nicht schlecht aus, ja, war okay.
Nee, vom Design her alles okay, aber ich
hätte mir halt auch mehr gewünscht.
Ich fand's halt irgendwie lame. Ich weiß nicht, das ist so eine Episode, den muss ich nicht wiedersehen, den Jungen. Sag ich so, wie es ist. Wen ich da interessanter fand, also es gab noch so eine Mini-Episode, ich weiß nicht, ob man die so nennen kann, da ging es um einen Superhelden, vor allem der die ganze Zeit grinst und Smile genannt wird. Das ist aber so eine Folge, wo ganz viele Feen zusammenkommen und ja, darum würde ich nicht sagen, dass es wirklich um hier Smile ging, aber ich habe ihn so gefeiert, der hat mich so an All Might erinnert. Er ist so der blonde Muskeltyp, der nur hart draufkloppt und immer dem Bösen mit einem Lächeln entgegnet und die Hoffnung schenkt.
Genau,
und
kann deshalb zum Beispiel sein Lächeln nicht mehr ablegen, ja, auch aber, wenn er traurig ist.
Ja, was aber auch so sehr witzig ist, ist auch so, ja, so eine One-Piece-Storyline, wo er dann auch so erklärt, ja, ja, meine Frau hat mich verlassen, mein Kind redet nicht mehr mit mir, aber ich lache mal. So, und den fand ich auch sehr gut, der ist halt so der Klischee-Superheld gewesen.
Noch von der alten Garde, glaubt noch so an die Superheldenwerte.
Ja. Den finde ich auch gut, dass Nice am Anfang war ja auch so ein ähnlicher und dass der jetzt ein bisschen zum Ende hinkommt, das hat irgendwie alles von der Struktur gepasst. Fand ich auch sehr sympathisch, den Dude.
Mit dem, ja, auch wie seine Beziehung zu einem anderen Charakter.
Würde ich auch ein Bier trinken gehen.
Genau. Auch gute Szenen.
Und dann kam wieder was, das ist so ein bisschen wie das Girl mit der Sekte, wo auf einmal ein Charakter völlig raussticht. Und zwar geht es darum, dass ein Hund ein Superheld wird. Und ich muss sagen, diese ganze Geschichte um den Hund, also ich hab halt Katzen, aber es hat mich trotzdem irgendwie getriggert. Also da habe ich sehr viel gefühlt in den Episoden, wo der Hund für einen kleinen, da geht es um so Miethaie, die wollen so ein Stadtviertel dazu bringen, verkauft mal hier eure Grundstücke billig, wir wollen hier bauen. So wie Monopoly eigentlich.
Genau, dann kommen so Mafia-Leute, ja, vorbei.
Und setzen die Leute unter Druck. Und dann will ein kleines Mädchen, holt sich einen Hund und adoptiert den und denkt sich, ja, jetzt habe ich ja einen Wachhund, jetzt gehen wir gegen die vor. Und die, das ist eine richtig zuckersüße Geschichte.
Ja, sie will ihn dann zum Helden machen, weil wenn die Leute an den Hund glauben, dann kriegt er ja auch die Power. Also zumindest ihr Plan.
Und das geht sogar so weit, dass er in Anfang kann zu reden auf einmal.
Genau.
Was super cool ist.
Ja, das fand ich auch. Fand ich gut.
Das sind so eine Episode. Und die letzte ist, da geht es um Hero X. Da müssen wir gar nicht so viel drüber reden. Das Hero X ist, wird immer der Hero genannt, das haben wir am Anfang gleich genannt, der die Nummer 1 der Rangliste ist.
Genau, deswegen auch der Name. Und ich finde, sie machen es auch gut, da sehr lange auch ein Mysterium um ihn zu machen.
Ich auch, weil dadurch hatte man so sehr Bock auf ihn.
Ja, das haben sie echt gut gemacht.
Und ich muss sagen, ich hätte dem Anime wahrscheinlich, ich bin nicht so ein Fan von so Bewertungen, aber so aus dem Bauch raus, 8 von 10 hätte ich ihm gegeben. Dem Anime. Alles nice, alles gut. Aber mit der letzten Episode dachte ich mir, hat so der Emote, wo das Gehirn wegspringt, das war ich die ganze Zeit in den letzten Episoden. Mhm. Und für mich hat es den Anime wirklich um 100 Ebenen besser gemacht.
Auf jeden Fall. Auch wie sie sich nochmal Zeit nehmen, quasi die Klammer auch. Klar, sie machen nochmal so ein bisschen Recap, aber dadurch hast du halt irgendwie nochmal ein Gefühl für die Reise, die du bis jetzt hattest. Und das machen sie gut, plus dann halt optisch auch einfach krass, was da abgefeiert wird.
Also das muss man eigentlich dreimal gucken, um zu verstehen, was da alles passiert. Und was ich sagen muss, warum ja auch ein bisschen die Struktur. Wir haben jetzt ein bisschen viel erzählt, mehr als wir sonst über ein Anime erzählen.
Ja, aber es sind auch 24 Folgen.
Ja, und ich finde es halt auch wichtig, weil es halt wie so ein Marvel-Verse ist. Und wenn wir jetzt ein Marvel-Besprech anfangen, wir uns zu besprechen in der Zukunft, dann müssten wir halt auch über die einzelnen Iron-Man-Filme, über den Thor-Film und so weiter reden. Und das hier ist quasi am ehesten das Äquivalent. Da haben die, finde ich, schlau abgeguckt, wie baut man so ein Superhelden-Crossover-Universum auf, wo alle ganz verschiedene Geschichten haben. Und wir sind jetzt hauptsächlich auf die Superhelden eingegangen. Parallel sind ja auch noch Super-Schurken entstanden und andere Superhelden, auf die wir gar nicht so eingegangen sind. Der Anime bietet
genau, ja und auch normale Leute gibt es ja auch noch.
Der bietet ja noch so viel mehr. Das ist ja wirklich nur ein ganz kleiner Bruchteil, dass wir grob überrissen haben, was es so für Hauptcharaktere gibt.
Und dann gibt es natürlich noch einen Überplot, der das alles zusammenhält.
Ja, und na, es gibt vor allem mehrere Bösewichter auch quasi, die haben alle so einen leicht anderen Plan. Ja, also ich bin absolut begeistert. Ich glaube, der wäre auch in meiner Top-Liste gelandet, ja, wenn wir ihn letztes Jahr geguckt hätten.
Das dachte ich mir auch, auf jeden Fall.
Das dachte ich mir aber auch beim Wahl.
Das Opening habe ich mit drin, auch zu Recht immer noch.
Stimmt, das Opening, da muss ich auch mal noch mal kurz zurück. Hitori, der Outcast, auch richtig geile Openings. Ab Season 3 haben sie diesen China-Touch übelst reingebracht und jedes ist nice. Aber noch besser ist bei To Be Hero X das Opening. Das ist das erste Opening, wahrscheinlich seit Monaten, wo ich jedes Mal es voll hab durchlaufen lassen.
Auf jeden.
Und ich bin wirklich jemand, ich mach das quasi nie. Ich mach das selbst bei Openings nicht, die ich mag. So Kaiju Number 8 habe ich geliebt, die Season 2. Ich habe trotzdem nicht jede Folge durchlaufen lassen. Aber bei To Be Hero X jedes verdammte Mal. Und das ist auch in meiner Playlist gelandet. Selbst wenn ihr den Anime nicht guckt, obwohl, wenn ihr bis jetzt gehört habt, müsst ihr auch gucken. Aber
ja, safe. Denn außerdem auch zu Recht deswegen meinen Buketti bekommen für das Opening. Und da wusste ich noch nicht, wie geil der Anime ist. Der hätte auf jeden Fall wahrscheinlich noch was anderes abgeräumt.
Ja.
Kann ich nur unterstreichen.
Und ich finde halt, er ist am besten das, was so ein, das habe ich, wiederhole mich, wie man ein Superhelden-Universum aufbauen sollte als Anime, hat er es perfekt gemacht.
Ja, macht eigene neue Sachen rein, nimmt aber alte Sachen und führt die gut aus. Und dann noch eine geile und experimentelle Optik. Also,
ja,
super nice. Und Soundtrack-mäßig habe ich mir noch aufgeschrieben, auch in den ruhigen Passagen, auch ein guter Mix, nicht einfach nur so Standard-Orchester oder bisschen Gitarre oder so, sondern auch der eine Charakter kriegt mehr so einen elektronischen Soundtrack, was halt mehr zu ihm passt, der andere wieder das und so weiter. Deshalb ziemlich cool.
Ja, und vor allem, was geil ist, es endet ja, das kann man mal sagen, damit, dass wieder so ein Ranglistenturnier stattfinden soll.
Genau, darauf arbeitet man hin.
Darauf arbeitet man hin. Auch darum, wie Shura passt ja ganz gut, da geht es ja auch um Turnier. Und jetzt weiß man halt, Staffel 2 gibt's halt jetzt, wird sich gekloppt. So, und das ist halt das Schöne, dass du weißt, jetzt in Staffel 2, klar wird es ja auch mal einen neuen Charakter geben, aber nicht die Masse. Es ist quasi, du hast das Grundsetting jetzt fertig aufgebaut. Das ist wie wenn es um Rennen geht und jetzt stehen alle in den Startlöchern. Genau,
ich würde auch sagen, wie bei einem Schachbrett.
Ja, und
alle Figuren sind in place und dann geht's los.
Genau, nächste Staffel geht's direkt los. Also das ist halt so geil daran, dass man direkt weiß, das Pacing wird da auch stimmen. Ja, ich würde sagen, wir können mal sagen, ich würde, glaube ich, alles, was ihr heute gehört habt, wirklich empfehlen, außer Fulltime Magister und ja, Hitori der Outcast, nur wenn ihr auch ein bisschen, also Sitzfleisch klingt so, als wäre es langweilig, aber es hat halt mit 6 Staffeln und einem Film
einfach, schon das Längste, ja.
Klar. Muss man halt schon Zeit investieren, aber lohnt sich auch auf jeden Fall. Ich würde alles empfehlen, ich bin absolut begeistert von den Anime, die wir diese Woche geguckt haben. Da denkt man sich auch, wenn du denn noch Lord of Mysteries schon mal dazu nimmst, was für starke Sachen aus China kommen. Und ich hoffe, das wird auch noch so weitergehen in den nächsten Jahren. Und wir werden auf jeden Fall dranbleiben. Wir machen ja sogar direkt hier nach noch eine China-Folge.
Ja, wir haben ganz viele Sachen gescoutet und Trailer angeguckt und auf jeden Fall für 2 Folgen genug Stoff. Deswegen freut euch da drauf.
Also zukünftig wird es sicher mehr als 2 geben, aber jetzt kommen erstmal
direkt. Genau, die Endzahl lassen wir offen.
Und vielleicht, weil mir das empfohlen wurde, mal zu sagen, wenn ihr die Folge bis hierhin gehört habt, lasst mal ein Like da oder so. Oder einen Kommentar. Oder vielleicht auch, was ihr...
Euer Vertrauen.
Oder auch gerne Kritik. So, da, wir sind sehr kritikfähige Männer. ja, würden wir uns freuen, dass, falls jemand das hier gerade hört, vielleicht daran denkt und uns irgendwie ein Like da lässt oder einen Kommentar, wie ihr es findet, würde uns auf jeden Fall freuen. Bis dahin würde ich sagen, sind wir für heute erstmal fertig. Mhm. Ich würde sagen, macht's gut, bis nächstes Mal und Kampai.
Kampai. Wake up on the rays on the sun. Hey!